Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, dem auch kulinarischen Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. Heute zu Gast Hans Haas.
So, Stimmung! Was machen wir denn heute? Podcast?
Gut. Bist du das auf dem Hof mit den, was wird da gemacht?
Habe ich auch gerade erfahren. Ich habe morgen Dreh mit Steffen Hensler zusammen.
Aber das wusstest du nicht?
Ja, habe ich vergessen.
Und verdrängt. Kämpft ihr in zwei Foodtrucks gegeneinander?
Nee, das tun wir nicht. Es geht, wie heißt denn das? Morgen, wenn man um Werbegelder bettelt.
Bettelt im Sinne von will oder Englisch?
Deutsch.
Deutsch, also im Sinne von gib mir, betteln. Ja. Um Werbegelder betteln.
Wie heißt denn das? Nein, Werbegelder beim Sender. Also da wird das Programm präsentiert.
Ach, Dauerwerbesendung.
Nein. Einmal im Jahr, da sind alle Großen, alle Senderchefs.
Ja. Okay.
Wie heißt denn das?
Ja, Programm, ich weiß mal, was du meinst. Ja, und das wird...
Wir sind normalerweise 6.000 Werbekunden, genau. Und dann kommen alle Chefs, alle bunten Vögel der Sender.
Screening Days.
Ja, genau sowas. Screenforce Days.
Screenforce Days.
Screenforce.
Ah, das ist morgen schon wieder?
Nee, aber dafür drehen wir einen Beitrag.
Ah.
Weil wir uns ja nur auch über Social Media eher in die Kommunikation
bringen. Und weil ihr die Flaggschiffe seid der jeweiligen Sender. Gruppen.
Weil wir was sind?
Die Flaggschiffe.
Schiffe. Flaggschiffe.
Ja, Flaggschiffe.
Flaggschiffe.
Sagt man doch so.
Flaggschiffe.
Ja.
Du sitzt mir gegenüber und sagst, ich und Steffen Hensler sind Flaggschiffe.
Ja, jedes Flaggschiff braucht auch ein Beiboot. Und das ist der Hensler.
Uff, gut. Muss man dreimal.
Was denn?
Es gibt ein Flaggschiff.
Genau, und dann kommt lange nichts und dann kommt das Rettungsboot
und
Hensler.
Und dann kommen die Feuerwehrboote, die Wasserfontänen sprühen, genau, wenn das Ding das, in den Hafen einläuft.
Genau, deswegen so. Hat der da auch seinen Laden.
So, und Hensler ist halt der mit dem langen Schlauch, ja, der muss halt genau. Sprühen. Aber ich bin das dicke Schiff. Ich bin der Brummer, weißt du?
Na, bist du ja nicht mehr.
Nee, bin ich nicht mehr, aber trotzdem.
Du bist der Speedboot.
Ja,
aber, Speedboot.
Aber großes Speedboot.
Wisst ihr, wie heißt diese geile Yacht von nicht Philipp Plein, von...
Na? Philipp Westermeier? Ich habe keine Ahnung. Wie geil das eigentlich ist, ne? Sein Chef so. Ich meine, das ist ja mein Chef. Und deiner ja auch irgendwie.
Ja.
Und trotzdem kann er so am Arsch lecken.
Ja, das stimmt. Und zwar heftigst an der Hornhaut.
So. Aber ich freue mich, dass die Podstars endlich mal mitbekommen haben, dass wir auch sind und existieren. Naja. Ja, heute ein Gin Tonic. Heute möchte ich sehr gerne einen Gin Tonic.
Wir haben auch Helbing heute hier für unseren Gast.
Nee, das möchte ich nicht.
Für unseren Gast.
Das möchte ich nicht. Aber einen Gin Tonic möchte ich gerne, ich ziehe gerade um.
Jetzt so richtig.
Ja, und weißt du, wie schlimm das ist für jemanden, der ein Problem hat mit Koffer packen?
Ja, du musst ja Kisten packen.
Du hast mir ja neulich gefragt, ob ich eine Macke habe. Ne? Ja. Ich habe so, Koffer packen ist nicht so mein Ding. Das ist inzwischen auch, jetzt muss ich viele Koffer packen. Und das ist, also wirklich, ich wache morgens auf mit einem Scheißgefühl und ich gehe abends ins Bett mit einem Scheißgefühl.
Ja,
ich bin so froh, wenn ich dann endlich das neue Domizil bezogen habe und dann so der letzte Umzugskarton ist raus. Weil mein Urlaub beginnt ja zum Beispiel in dem Moment, wo ich die Kleidung aus dem Koffer rausgehängt habe, mit dem Wissen, das hängt sich alles wieder glatt, weil ich einen längeren Aufenthalt habe.
Kenn ich.
Und den Koffer abseits stellen kann. Und das Hotelzimmer fühlt sich dann an wie ein Zuhause.
Kenn ich.
Das ist ja das Schlimmste, was bei Kitchen Impossible mit mir passieren kann, ne? Dass ich einchecke ins Hotel mit meinem Koffer. Ich bin ja auf alle Eventualitäten, also ich fahre immer mit einem großen Koffer voller Sachen. Ich könnte
weil du nicht weißt, wo du hin musst.
Weil ich nicht weiß, wo ich hin muss, nicht die Wetterlage nicht kenne, etc. Wenn es dann heißt, ja, morgen früh bitte mit gepacktem Koffer, du checkst wieder aus. Und ich denke so, das heißt...
Ich hab gerade alles aufgehangen.
Nee, aber dann muss ich mich entscheiden. Stehe ich morgen eine Stunde früher auf, um den Koffer wieder zu packen, also hängen das auf. Oder kriege ich das sogar hin, bei nicht ausgepacktem Koffer im selben Zimmer zu sein und dort auch noch ein Auge zuzukriegen. Und das ist...
Ja, das ist eine Macke.
Ihr lacht, aber das ist für mich wirklich... Es ist
kann
das
nachvollziehen.
Ich habe jetzt, also wirklich erst der letzte Karton, den ich packe, das ist sozusagen 2 Stunden, bevor ich sozusagen offiziell für mich das erste Gläschen Wein in meinem neuen Domizil trinke, erst dann wird die Kleidung in Kartons gepackt.
Und was glaubst du, wann bist du durch? Also wann ist das
durch?
Wann ist der Umzug abgeschlossen? Also
genauso, was ich gerade gesagt habe.
Nein, zeitlich. Also bist du nah dran, dass das Ganze durch ist?
Ja.
Ja, ist doch schön.
Ja, aber noch nicht durch.
Ja, wie lange denn noch? Was schätze?
Ja, bis ich fertig bin halt.
Ja,
aber so lange geht es mir nicht gut.
Aber reden wir von 5 Tagen oder 5 Wochen oder 5?
Nee, Woche.
Ja.
So.
Und dann lädst du mich mal ein, ne?
Ich glaube nicht. Na, nur mal, das ist so. Ich finde, gute Partnerschaften müssen auch im Privaten nicht so viel miteinander zu tun haben.
Ja, da hast du recht.
Das reicht ja schon, dass wir uns auf diesen Gartenpartys, diesen Champagner empfängen.
Ja.
Der schönen und reichen der Hansestadt wieder in den Elbvororten, Alsterlagen etc. immer wieder treffen.
Ja, da hast du auch wieder recht. Ja. Also gut, ja, das kann ich auf alle Fälle nachvollziehen. Ja. Kisten packen, umziehen und so, das macht auf alle Fälle keinen Spaß.
Ja.
Kannst du mir einen Tipp geben zum Thema Gelassenheit? Also bist du generell, wenn du nicht gerade umziehst, also ich habe von dir immer den Eindruck, dass du dich nicht über Dinge ärgerst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich darüber ärgern könntest, wenn jemand falsch parkt und dir damit den Weg versperrt oder jemand anderem den Weg versperrt, mit dem du gar nichts zu tun hast.
So weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich habe schon gewisse Momente, wo ich mich wahnsinnig aufregen kann, aber nicht wirklich tief. Also dann gehe ich auch nach Hause. Ich versuche in den meisten Fällen gelassen zu sein. Das ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung. So, es gibt zu viele Dinge, über die ich mich aufregen könnte tagtäglich. Und ich glaube, ich hätte einfach kein glückliches Leben. Ich glaube, ich
das meine
einfach,
ich. Ja, also ist das schon die Formel von dir?
Ich glaube, ja. Ich glaube einfach, es ist eine lang geübte und einstudierte Kosten-Nutzen-Rechnung. Und das geht ganz schnell. Das ist ungefähr, wenn ich einen Angebotspreis sehe, wie 1,69 fürs Schweinefilet 100 Gramm, dann weiß ich genau, was 400 Gramm kosten. Da bin ich dann halt relativ schnell. Entschuldigung, guck mal, ich erzähle, ich bin so beliebt gerade. Dann frage ich mich, warum sollte ich mich aufregen? Es gibt einen Typen bei mir in der Nachbarschaft, über den ich mich immer wieder
aufrege. In der neuen oder der alten?
In der alten Nachbarschaft. Und der parkt wie ein Arschloch ein. Der hat eine Art und Weise, mit dem Auto sich zu bewegen. Und wenn ich das sehe, dann macht der mich aggressiv. Und es gibt manchmal so Menschen, die haben eine bestimmte Art und Weise, sich zu bewegen. Und das macht einen aggressiv. Manchmal besonders schnell, manchmal besonders langsam, manchmal mit sehr viel Rasierklinge unter den Oberarmen, weißt du, so dieses Gorilla-artige. Und wo du siehst, so die wollen schon sozusagen in den Konflikt geraten.
Ja. aber parkt das Auto am Ende scheiße oder?
Nee,
das parkt. Also du regst dich über ihn und seinen Habitus auf.
Wie er einparkt, wie er geht, wie er die Tür zuschlägt, wie er mit welchem Tempo er in die Parklücke reinfährt.
Aber wie würde ich jetzt gesetzt den Fall?
Okay, du hast ein Problem.
Genau.
Bitte.
Wie würdest du mir
Dr. einen Melzer väterlichen aus Rat geben?
Genau.
Ja.
Wie man mehr Gelassenheit für, es ist ja dann doch meist vermeintlich Unwichtiges, wie auch
zum Beispiel. Typ. Lass uns doch konkret über das Fallbeispiel reden.
Hier dein.
Nee, was dein Freund erlebt hat, was ihn aus dem innerlichen,
mein Freund?
Ja, aus dem inneren Gleichgewicht bringt.
Ach so, nee, nichts Konkretes.
Ja, aber du musst dich ja über irgendwas aufgeregt haben.
Also bei mir sind es wirklich, wie sagt man denn, wenn sich Menschen rücksichtslos durchs Leben schlawinern und nicht darauf achten, dass sie, nehmen wir das Parkbeispiel, die Art und Weise, wie sie parken.
Ja.
Anderen Leuten das Leben sprichwörtlich dadurch erschweren, weil sie nicht durchkommen, vorbei oder sonst was.
Ja.
Und ich frage mich immer, warum mir das nicht scheißegal sein kann. Warum mich das so, das triggert mich richtig.
Und das ich glaube, also grundsätzlich bin ich ja auch jemand, der auch, es gibt bei mir auch Parksituationen, die vielleicht etwas ungünstig sind, wo ich mit dem Hinterteil mal irgendwie auf dem Gehweg draufstehe oder ähnlichem, aber mit dem Hinterteil, also jetzt nicht den ganzen Weg blockiere. Das liegt einfach daran, wir wohnen in der Hansestadt Hamburg und wenn ich abends nach Hause komme, sind die meisten Parkplätze voll. Ich versuche das immer richtig zu machen, gelingt mir nicht immer und dann versuche ich Kosten-Nutzen-Rechnung.
Ja.
So, ich skizziere das, hier ist der Gehweg. Und ich stehe vielleicht hier so mit 40 Zentimetern hinten drauf.
Mhm.
Daneben sind immer noch 1,60 Meter Platz.
Mhm.
So. Natürlich ist das nicht richtig, was ich mache. So, per se bin ich die Ursache. Aber welche geistige Verstopfung musst du erleiden, dich darüber aufzuregen, dass dir nicht die kompletten 2 Meter zur Verfügung stehen mit deinen 40 Zentimeter Schulterumfang?
Mhm.
Dann macht man halt mal einen kleinen Bogen. Das ist wie in einem Verkehr. Was ich zum Beispiel nicht abkann, ist, wenn eine Ampelsituation und es staut sich und Leute fahren in die Kreuzung rein.
Mhm. Mag ich auch nicht.
Das hasse ich wie die Pest. Und dann stehst du 2 Ampelphasen, weil dann verstopft es sich einfach. Und total. Bis sich dieser Knoten wieder löst, dauert es
so was halt. Meine ich zum Beispiel.
Das finde ich wahnsinnig, aber das ist meistens nur Dummheit und noch nicht mal.
Was machst du dann? Hupst du? Brüllst du?
Ich schimpfe im Auto, ja.
Aber du kannst es jetzt zum Beispiel nicht erlauben, jemanden richtig...
Doch, ja? Doch, habe ich gerade gestern gehabt. Irgendwie da sind wir hier auf den Hof gefahren, dann habe ich jemanden getroffen und mich kurz über durchs Fenster kurz unterhalten. Aber ich sag mal, wir reden hier von 30, 40 Sekunden, mehr nicht. Ganz kurz, ja. Ey, hallo, alles klar, komm, lass uns mal zwei Informationen ausgetauscht. In dem Moment hupt er es von der so, nee. Und du kannst ja nett machen oder kannst nett machen. Und fürs nett hätte ich gerne den Vorschlaghammer genommen und mir direkt die Kauleiste rausgehauen. Ist natürlich blöd, darf man auch offiziell gar nicht sagen. Das müssen wir unbedingt schneiden, weil ich sonst eventuell die Zulassung für meine Fahrerlaubnis verliere. Nein. Aber grundsätzlich ist das so, wo ich denn da. Und dann schimpfe ich und fluche auch und sage, entspann dich. Ja, genieß das Leben, viel Zeit hast du nicht mehr. Es war ein älterer Herr.
Ja.
Ein sehr viel älterer. Ja. So, genieß doch deine Zeit. Das bisschen, was dir noch zur Verfügung steht.
Was sagt er?
Ja? So, Leute kommen ja gar nicht darauf klar. Also da kann ich auch mal ein bisschen buschikos sein und dann bin ich auch nicht der Melzer der Fernseher, sondern mir ein ganz normaler Bürger, der sagt, entspann dich doch einfach mal. Was ist denn los?
Aber bist du wirklich generell, du wirkst ja immer sehr entspannt.
Ja.
Ist das auch wirklich so? Ja. Oder ist es, bist du einfach prädestiniert, weil du dich eigentlich über nichts aufregen musst, weil du eh alles hinterhergetragen bekommst, was du gerne hinterhergetragen bekommen möchtest?
Das ist ja, da haben wir ja neulich eine schöne private Diskussion geführt. Das stimmt ja überhaupt nicht. Mir wird nichts hinterher.
Wer hat das geführt?
Wir beide. Nach dem Gespräch mit Dingen.
Ja, ja.
Das stimmt überhaupt nicht, das ist ein falsches Bild. Ich muss wahnsinnig viel dafür tun, dass es mir hinterhergetragen wird.
Nein, siehst du verstehst das schon wieder
falsch. Ja, weil du mich schon wieder anpisst.
Nee, so meine ich es ja
ganz
nicht.
Ganz ehrlich.
Nein, ich meine einfach, könnte...
Sag mal ganz ehrlich, reicht es nicht, dass die Pochers und ihr Beratungspodcast haben? Müssen wir das jetzt auch öffentlich machen?
Nee, gar nicht.
So.
Ich wollte wirklich nur einen Rat von dir oder eine Meinung.
Ja, entspann dich.
Was das Thema Gelassenheit angeht.
Okay, entspann dich.
Weil das, also das meinst du als Rat?
Ja, entspann dich. Warum?
Ja, eben genau, aber...
Wenn sie nicht betrifft und wenn nicht jemand anderes dabei zu Schaden kommt, dann entspann dich.
Ja, ne?
Wir haben Regeln und Regeln sind dafür da, dass wir uns daran orientieren, aber es gehört auch manchmal dazu, eine Regel zu brechen.
Und entspannen ist dann... Und gehen?
In den meisten Fällen kommt es gar nicht bei mir. Wenn jemand vordrängelt bei mir.
Ja, gutes Beispiel.
So. Eine Position.
Ja.
Dann sage ich, das ist mir egal.
Aha.
Wenn ich aber, ich sag mal, am hinteren Ende einer Schlange bin und jemand geht sechs Personen nach vor und drängelt sich vor, dann gehe ich hin und sage, Entschuldigung, wir stehen hier alle an.
Okay. Aha.
Weil das ist für mich ein Unterschied. Die eine Person, die sich mir vordrängelt, ist mir egal, interessiert mich nicht. Dann klaut er mir keine Lebenszeit. Da würde er mir viel mehr Energie kosten oder die sollen nicht mehr in meinem Leben stattfinden. Ich mache ansatzweise meinen Kopf dran. Der andere allerdings meint die Gesellschaft zu missbrauchen. Und da kann ich auch pissig werden.
Okay, gut, also Entspannung.
Ich würde sagen, wenn es mich betrifft, ist es mir scheißegal. Wenn es andere betrifft, kann ich auch gar nicht werden.
Ja, das glaube ich. Also das Erste glaube ich dir auf alle Fälle. Du bist da sehr entspannt. Entspannung pur ist unser Gast heute, das kann ich jetzt schon verraten.
Ja.
Der Mensch ist wirklich so lässig und easy in seiner Art. Ihr habt ein gemeinsames Hobby. Mhm. Du seit neuestem ja schon länger Sport.
Ja, also Sport ist ja nicht mein Hobby. Ich versuche mich dran, aber es ist eine Pain. Es ist eine Qual.
Aber du ziehst es durch? Siehst immer noch gut aus.
Ja. Ich komme jetzt in die Phase, wo es mir keinen Spaß mehr macht und ich die Motivation gerade verliere.
Entspann dich. Unser Gast sagt, dass Skifahren sein Ding ist. Er ist leidenschaftlicher Skifahrer. Er kommt aus Österreich, dementsprechend macht es Sinn und entstammt einer Tiroler Bauernfamilie.
Johann Lafer, aber der war ja jetzt gerade da.
Ja, der kommt ja auch nicht, wo kam der denn?
Steiermark.
Steiermark, genau. Er ist Bildhauer und macht eigene Skulpturen, beispielsweise aus Steinbuttkarkassen oder aus dem Unterkiefer von eines Kalbskopfs. Guck mal, ich habe dir das mal ausgedruckt.
Ich kann das.
So sieht das aus.
Weißt du auch denn jetzt schon, wer es ist?
Ach, du weißt
es
jetzt schon?
Ja, ja.
Verdammt, das muss ich besser machen.
Das musst du wirklich besser machen.
Weil da bin ich dann wieder voll von meiner Ignoranz. Ja. Ich denke mir, du hast Besseres zu tun, als sowas mitzubekommen.
Hast du mit ihm gesprochen?
Ja.
Hat er gesagt, wo seine Sachen stehen?
Ah, nee, hat er nicht.
Unter anderem bei Luki Maurer.
Das ist doof.
Ja, das ist sehr doof.
Also ich trotzdem weitermachen?
Ja, bitte.
Wir können ja einfach so tun.
Also man muss auch manche Sachen hier, das mit den Steinbuttkarkassen, das sieht richtig geil aus, ne? Und das andere, das ist so...
Ja, aber es sieht schon gut aus.
Ja, da kann man aber auch...
Das davor.
Ja, wollte ich gerade sagen, das andere sieht schon...
Aber
das
ist richtig. Würdest du dir das ins Haus stellen?
Das ja? Ja, das finde ich geil. Das finde ich wirklich geil. Das ist extreme. Das hier, da sage ich, naja, das ist auch ein bisschen wie Marmeladenkochen auf dem Weihnachtsmarkt.
Ja, ihr seid auch ein Inzestverein, dass das bei Luki Mauer dann noch direkt steht, ne?
Natürlich.
Also, fuck, da hätte ich auch drauf kommen können. Ja. Wir machen trotzdem weiter. Ja. Ich habe so viel über ihn.
Toll. Aber der ist wirklich da?
Hä?
Der ist wirklich da.
Nee, heute sind wir eventuell per Zoom, ich weiß es noch nicht.
Na, ist er da? Das ist, also wenn er da ist, ist das sensationell.
Ja, wir warten erstmal ab.
Wenn ja, man, wirklich. Das ist,
lass mal weitermachen.
Das ist ein Halleluja-Moment. Das ist
okay,
wirklich da.
Dann kannst du ab jetzt ja Haken machen.
Ja.
Über Dinge, die ich sage, und du kannst gucken, ob du wirklich, du würdest dich wirklich freuen.
Bist du irre? Ich bin.
Er sagt über sich, dass er immer fair ist. Er scheißt niemanden einfach nur aus einer Laune raus zusammen.
Stimmt.
Er dachte an nicht einem Tag seines Schaffens, ich will heute nicht zur Arbeit.
Traue ich ihm zu?
Er sagt zum Beispiel, eine schwarze Kochjacke, Grüße an Hensler, würde ich, ja, der Pink, würde ich niemals anziehen. Ein Arzt kommt ja auch nicht im schwarzen Kittel daher.
Sehr gut.
Er sagt von sich, dass sein Restaurant immer schon Gasthaus gewesen und vor allem auch geblieben ist. Und zwar in dem Sinne, dass der Gast im Vordergrund steht.
Ja, darüber lässt sich diskutieren, aber
wieso?
Stimmt.
Warum diskutieren?
Naja, das ist das, was viele Leute immer sagen, dass der Gast an erster Stelle steht und man gar nicht mitkriegt, wie weit man vom Gast eigentlich entfernt ist, von den Bedürfnissen des Gastes. Aber da,
weil man
da
ihn nicht sieht oder weil man den Gast nicht jeden Gast kennen kann?
Naja, also jedes Spitzenrestaurant meint ja, genau das zu machen, was der Gast möchte. Und ich, manchmal denke ich so, boah, das ist so gut. Aber es berührt mich so gar nicht. Und da ist er anders.
Genau, wollte ich gerade sagen. Ne? Weil er sagt ja unter anderem auch, er möchte eigentlich, dass Gäste zu ihm kommen und was essen, was sie nicht kennen. Ne? Also genau das, was
ist sein Problem, dass seine Gäste schon sehr viel gegessen haben im Leben.
Ja, er sagt.
Und wahrscheinlich auch sehr viel bei ihm.
Ja, wahrscheinlich. Seine Küche gilt als klassische und an geschmacklicher Harmonie ausgerichteter Küche.
Klingt unfassbar langweilig und stimmt so gar nicht, weil sie darüber mit einem besonderen Filter der Perfektion belegt ist und mich in eine echte Demutssituation bringt.
Wo fängt denn beim Essen Demut an? Weil du weißt, wie es hergestellt und gemacht wurde, oder weil der Geschmack
ist mein Lieblingsbeispiel. Ich habe das auch im Podcast schon ein, zweimal erwähnt. Das ist der einzige, bei dem ich nochmal in die Lehre gehen möchte.
Mhm.
Weil er mir was auf den Teller packt, was ein Produkt ist und ich erkenne das Produkt. Eine Soße und ich erkenne die Soße. Ein Kraut und ich erkenne das Kraut. Mhm. Eine Tomate, ich erkenne die Tomate. Ich erkenne sogar die Zubereitungsmethode. Und du könntest mir das Buch daneben legen mit dem Rezept. Und ich könnte genau das gleiche exakt nachkochen. Ich hätte niemals die Tiefe, die er hat. Niemals.
Na, das hast du mal über den Kartoffelsalat vom Witzigmann gesagt.
Zum Beispiel. Und diese beiden sind nicht ganz weit entfernt.
Aha.
Also es ist Mörder, wenn er da ist, es ist Mörder.
Er sagt,
ein Mann, den man selten kriegt.
Dass er schon, hat er eine Frau. Er sagt, dass er schon immer die regionale Küche propagierte. Hm? Den guten Kalbskopf, sagt er, habe ich schon immer gemacht, da muss mir keiner kommen und rufen Nose to Tail.
Mag ich. Überraschend aggressiver Satz aus seinem Mund, aber ja.
Er sagt, es ist wichtig, seinen eigenen Stil zu haben, aber Moden sind nie seins gewesen.
Ja.
Sind Moden deins?
Ja.
Ja, was ist die letzte Mode, also kulinarisch, auf die du aufgesprungen bist?
Nein, nicht aufgesprungen, aber die Inspiration, und da kann man kaum einen Bogen drumherum machen. Ich weiß nicht, ob ich manchmal sogar eine Mode kreiere. Da will ich nicht zu voll von mir selbst sein. Ich habe manchmal nur das Gefühl, dass ich entweder sehr früh an einer Mode dran bin, weil ich einfach so viel reise und halt viel Inspiration bekomme. Aber definitiv das japanische Verständnis vom Kochen. Definitiv die Reduktion. Die Zusammenführen wieder von wenigen Produkten klar gekocht auf dem Teller. Das, was jetzt viele machen, da war ich ja schon viele Jahre noch am Poltern, dieses ewige feige Kochen von vielen kleinen Elementen, Geschmackssatelliten auf dem Teller, was handwerklich zwar eine Perfektion hat, aber eigentlich den Gaumen überfordert. Mhm. Die pure Reduktion, da ist er allerdings immer mein Vorbild gewesen.
Ach, interessant. Wie schön. Das Beste, was er kann, sind seine Fleischpflanzer, schrieben Kritiker.
Hätte ich auch jetzt sagen können.
Die New York Times hingegen bescheinigt seinem Küchenstil Integrität, Reinheit und Präzision.
Ja.
Kann man mit so Attributen was anfangen?
Total.
Weil das habe ich mich gefragt. Was ist denn Integrität beim Kochen?
Glaubwürdigkeit? Kein
dir als Profi oder mir als profaner Gast? Also kriege ich das überhaupt mit?
Ja, irgendwas wird dich berühren da drin. Irgendwas sagt, lässt dich ihn spüren und sehen, obwohl er gar nicht da ist. Aha. Irgendwas ist an seinem Essen. Es ist die klassische Küche.
Ist und Reinheit, ist das das, was du sagtest? Kein überladenen Teller?
Exakt. Das ist die Reduktion.
Und Präzision ist das Handwerk par excellence.
Ja.
Du strahlst richtig.
Ja, ich freue mich auch richtig.
Ein Münchner Gastronom stellte die Prognose, das Lokal, in dem er arbeitet, überlebt kein Jahr. Also in dem er zuletzt arbeitet.
Ja, ja, okay.
Ja?
Okay. Ja, ja, ist ja auch ein altes Ding. Und als sie damals aufgemacht haben, da war das wie Barbarella.
Er ist kein Selbstdarsteller, er liebt sein Handwerk und seine Gäste, sagt Paula Bosch, seine Sommeliere.
Ex-Sommeliere.
Und ich finde das natürlich auch toll, er lädt sein Küchenteam nach jeder neuen Auszeichnung, und davon hat er einige bekommen, zu einer Floßfahrt auf der Isar oder zum Skifahren ein.
Und das ist mir neu.
Das ist dir neu. Ja. So, und jetzt pass auf. Und jetzt kommt mein Lieblingsfakt. 30 Jahre im gleichen Restaurant, 50 Wochen im Jahr dort gearbeitet, 5 Abende in der Woche, durchschnittlich 80 Gäste. Das macht 7500 Arbeitstage, 600.000 Gäste mit circa 5 Gängen. Was glaubst du, wie viele Millionen Teller das unterm Strich sind, die er rausgeschickt hat?
Du hast gerade gesagt, 600.000 Gäste mal 5 Gängen. Das glaube ich sind 3 Millionen.
Ja. Gut. Ja.
5 mal, was?
Ja. Gut, 3 Millionen Teller, die er in seiner Karriere aus der Küche geschickt hat. Also nur in diesem Restaurant, in dem er 30 Jahre...
Ja, das ist ein schwaches Halbjahr in der Bullerei.
Also oh. Tim, wen begrüßen wir heute hier? Was glaubst du?
Ja, Hansi-Hans-Haas.
Hansi-Hans-Haas?
Ja.
Ja, tatsächlich.
Ist wirklich krass.
Und er kommt, also er ist hier.
Das ist geil. Also es ist wirklich geil, muss ich sagen, bevor er reinkommt. Hans-Haas ist... Für der Koch, auf den sich alle in Deutschland einigen können, als eine absolute Lichtgestalt unserer Branche. Und 30 Jahre Lobdudelei und Zuckerpuderblasen in seinem Po. Ja, und der Typ ist so bescheiden und so uneitel und so un-ich-bezogen. Das ist unfassbar. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, was ich im Raum hier soll. Das ist mir unangenehm, aber ich freue mich wahnsinnig auf Hans Haas.
Ja, dann wollen wir ihn doch recht herzlich hier begrüßen.
Wo ist er denn?
Er darf jetzt gerne hier hereinkommen.
Wahnsinn!
Wann hast du ihn zuletzt gesehen?
Oh, 3 Jahre.
Ach, wirklich?
3 Jahre ist es her. Ja, oh, ich freue mich wahnsinnig. Ja, unfassbar. Ey. Das macht mich richtig stolz, dass er heute hier ist.
Ja.
Na wirklich.
Ich sehe es dir an. Das freut mich auch.
Hans,
nimm dir den Kopfhörer auf die Ohren und los geht's.
Hans ist ja nicht wie ich. Ich bin ja so eine Panel-Hure. Also wenn eine Einladung kommt, dann gehe ich auch hin. Das ist mir Hauptsache, ich bin eingeladen. Ja. Weißt du, Hauptsache, ich bin dabei. Und Hans ist, glaube ich, so eine richtige Dorfschönheit, die auf keine Einladung reagiert, die auf keinen Flirtversuch reagiert, die einfach so, ja, ich weiß, ich bin hübsch und dann so, aber leise und ruhig ist, kein Make-up, kein gar nichts, einer der reduziertesten, klarsten, bewundernswertesten wirklich Charaktere. Und ich glaub mal, ich such den Dreck, ne? Wenn du zu viel Positives über eine Person hörst, dann sucht man den Dreck, dann sagt man, das kann nicht stimmen. Und ich habe mit Ex-Mitarbeitern gesprochen, mit kurzfristigen, langfristigen Arbeitskollegen, alle. Hans Haas ist die Währung. Unfassbar. Toll, dass du da bist.
Ich freue mich unfassbar. Wir gleich ganz rot.
So. Ach, wie schön.
Also ich saß Weihnachten im Zug in die Heimat und habe in der Süddeutschen einen wirklich tollen Artikel über dich gelesen, Hans. Und da dachte ich mir, der muss her.
Ja.
Und um dich auch nochmal hochzuheben, Tim, der erste Kontakt mit Hans war direkt die Zusage.
Ach cool.
Ja, nachdem er wusste, dass es um dich geht. Und hier sitzt er jetzt. Ja. Hans Haas, deswegen sagen wir mal
herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian Mergent. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr
macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt. So, also hier ist er. Wir gucken, dass wir ins Hochdeutsche gehen, Hans. Ne?
Ja, ich.
Und
du weißt ja, was den Deutschen vom Österreicher unterscheidet. Weißt du das?
Ich?
Ja.
Natürlich nicht.
Die gemeinsame Sprache.
Ja. Gut. Das ist auch so penetrant. Aber ich sag mal, der war ja halb in Österreich die ganze Zeit. In München.
In München, ja.
Ich kann schon Hochdeutsch. So ist es nicht.
Ja, sag ich mal.
Aber,
sag mal, ich kann schon Hochdeutsch.
Ich kann schon Hochdeutsch, wenn ich will.
So ist es nicht.
Wahnsinn. Ja, also, Hans, geht's dir denn gut?
Ja, mir geht's sehr gut. Ich freue mich wirklich ganz hart, dass ich bei dir bin.
Toll.
Also bei euch. Ja.
Toll.
Super.
Und wahnsinnig spannend ist gleich zu entdecken noch. Also das ist ja, mach du doch erstmal die Vorstellung.
Genau. Also ich werde jetzt für die oder denjenigen, die wirklich nicht wissen, wer oder was Hans Haas ist. Fein, präzise, bodenständig. Hans Haas Küche in drei Worten, die über mehrere Jahrzehnte kontinuierlich und Jahr für Jahr mit mindestens 2 Sternen ausgezeichnet wurde. Und ja, es war immer die Einfachheit, die Küche von Hans Haas ausgemacht hat. Allerdings ist diese Einfachheit perfekt gemachte Einfachheit. Was damit gemeint ist, bei Hans Haas ist nie Zirkus auf dem Teller. Da liegt ein Fisch und unten drunter eine Soße und fertig. Das Produkt im Zentrum. Essen, so sagt er, darf nie anstrengend werden. Kleine Überraschungen sind erlaubt, aber darüber nachzudenken, was das jetzt ist, na, das war nie nach dem Geschmack des Tirolers. Seine Gäste sollen nicht überlegen, sie mögen es doch bitteschön genießen. Fun Fact, Genuss wollte Hans Haas eine Frau verführen, würde er ihr seinen Klassiker servieren, Kalbskopf in Ciabatta-Brot. Doch zurück zur Einfachheit, denn die hatte Hans Haas, der Bergbauernbub aus Tirol und hochkonzentrierte Purist aus Berufung, schon immer. Und er war stets altersweise genug, um die wohl schwierigste Kunst der Haute Cuisine eben mustergültig zu zelebrieren, alles Überflüssige, alles Hübsche, aber Nutzlose, alles Nichtige vom irdischen Leben vom Teller zu verbannen und trotzdem nicht den Eindruck zu erwecken, dem Teller würde etwas fehlen. Die besten Produkte, gescheit gekocht, mehr ist meine Küche nicht, sagt Hans Haas über sein Schaffen am Herd und unterstreicht damit eine weitere Eigenschaft seiner selbst, von der so manch anderer Koch nur träumen kann, Bescheidenheit. Und die trifft beim sanftmütigen Menschenfreund, wie ihn die FAZ mal charakterisierte, auch wirklich zu. Jetzt, wo er das Tantris verlassen und die Sterneküche aufgegeben hat, widmet er sich nicht mehr ausschließlich der kulinarischen, sondern auch der darstellenden Kunst. Was genau das ist, das wird er einem sicher gerne sich selbst darstellen Künstler hier im Raum heute ganz gerne erzählen. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der Kochlegende unter den Kochlegenden, kann man so sagen, ne?
Absolut.
Hans Haas.
Absolut.
Also, danke.
Ganz groß. Du hast es ja eben gerade gesagt, nach dem Abschied aus der Sterne-Gastronomie ist es nicht eine Interruption, sondern du bist in Kochrente gegangen.
Ja, schon.
Also in der klassischen Restaurantrente.
Ja, genau.
Du wirst ja, kochen wird man nie los und man wird sich immer weiter mit Kulinarik beschäftigen. Erste Frage, wie du hast jetzt wie viele Jahre im Tantris gearbeitet?
Über 30.
30 Jahre. Mhm. Immer dieselben Abläufe, immer denselben Weg. Und jetzt ist sozusagen, ja, durch Corona bedingt leider, ist ein großes Thema in der Branche gewesen, der Abschied frühzeitig entstanden.
Ja, das war schade, weil das letzte Jahr ist halt, ist schon schade gewesen, dass man das nicht mehr hat mit den Gästen auch und viele wollten halt nochmal kommen und so. Und, ja.
Aber komm, noch. Aber wie geht's dir damit? Du bist in Rente.
Gut, ja, mir geht's sehr gut. Aber ich habe das auch, weißt du, ich habe das schon vorher geplant gehabt. Schon 2 Jahre vorher habe ich das gesagt und dann war das für mich überhaupt kein Thema. Oder ich habe mich darauf gefreut und meine Familie hat sich gefreut und es passt alles. Ja?
Ja, aber es gibt ja so oft den Moment, dass eben auch wirklich gerade die Grand Seigneurs unserer Branche ja immer noch mit 65, 70, 75, 80 immer noch ein bisschen durch die Manege getrieben werden. Ich habe mal einen sehr traurigen Anblick erlebt von Bocuse, den ich auf dem Bocuse-Tor gesehen habe. Es war ein bisschen wie Johannes Heesters, den man noch auf die Bühne geschubst hat. Der hatte seinen Eurotalk auf dem Kopf, seine Kochjacke an, aber ich hatte den Eindruck, der wusste schon gar nicht mehr, wo er ist. Und ist dann halt so von den Leuten da mit und konnte sozusagen, wo ich sagte, na, er ist doch durch. Er ist doch jetzt in Rente. Jetzt lass ihn doch in Ruhe. Und das ist schon ungewöhnlich, dass das jemand so gut kann. Und vor allen Dingen geistig so fit wie du.
Ich glaube, es ist bei mir ein bisschen anders auch. Weißt, es ist ja nicht mein eigenes Restaurant gewesen. Dann wäre es vielleicht auch eine andere Geschichte. Übernimmt jemand, wie auch immer. Aber ich glaube, was auch wichtig ist, dass man sagt, okay, ich habe auch dann die Kochschule aufgehört, weil ich gesagt, entweder weil das habe ich mit meiner Frau zusammen gemacht, entweder wir hören auf und machen ein bisschen was anderes, sonst brauche ich gar nicht aufhören, weil dann geht's wieder weiter. Ja, dann bist du wieder in dem Trubel drin und so haben wir das besprochen und das passt so.
Und glaubst du, dass du jetzt, ich weiß, so eine Aussage in diesem Moment, in dem du gerade bist, sagen, dass du wirklich der professionellen Küche den Rücken auf immer zugewandt hast?
Ja, schon. Also wie du vorhin schon gesagt hast, ich werde immer kochen, ja. Und ich vielleicht schreibe ich auch nochmal ein Buch. Ja. Also irgendwas, das kann alles passieren, aber ich werde nimmer, da rumkochen und auch auf kein Schiff gehen oder irgendwas, ja.
Wie oft wirst du noch öffentlich in Erscheinung treten?
Das will ich jetzt nicht ausschließen, ja. Das kann schon mal sein, dass das ab und zu, wenn mal was ist, was man taugt, ja, ja, ja. Dann vielleicht, ja. Aber sonst.
Also das war eine rein egoistische Frage, weil ich nutze jetzt sofort den Moment, bin wie ein Piranha im Meer.
Ja, ja.
Du musst ein Buch mit ihm machen.
Es gibt zwei Leute, wirklich.
Ich weiß.
Ich bitte zum Tanz. Wirklich. Ja. So oft habe ich mir schon abgeholt.
Ja, ja, ja. Und ich
ziehe mich schön an. Ich bringe Blumen mit, ich bringe Pralinen mit. Ich mache ihn betrunken.
Und dann schleppst du ihn ab.
So, und jetzt versuche ich das wieder. Naja, Kitchen Impossible.
Hast du eine Idee, warum er bisher noch nicht da war?
Weil er einfach wahnsinnig uneitel ist. Das ist das Problem. Er ist wirklich unfassbar uneitel. Das ist einfach so, weil er sagt, dass meine Welt ist, kriege ich in dieses Format nicht rein. Ich koche nicht aus Wettbewerbsgründen. Ich koche, weil ich gerne koche. Und das ist eigentlich die beste Absage, die man bekommen kann.
Ja.
Also Kevin Feeling, der hat einfach nur Schiss. Aber Hans Haas sagt, ich bin nicht der Mensch, der gerne im Fernsehen kocht. Das ist nicht das, was ich transportieren kann. Was allerdings falsch ist, weil bei Kitchen kann man seine Welt sehr schön transportieren. Das Einzige ist, man verliert. So.
Das ist schon, aber habe ich so gewusst, dass es kommt.
Hättest du Zeit für Kitchen?
Na, nicht.
ich probiere das einfach nur.
Vielleicht musst du über die darstellende Kunst einbiegen. Ja, ja. Irgendwas in diese
Richtung. Was fehlt dir am meisten?
Ja, fehlen tut mir gar nichts.
Die Menschen nicht, weil ich habe immer
Nein,
so...
Nein, ich glaube, ja. Ich glaube, was halt wichtig ist, dass du schon was machst, ja. Ich sitze ja nicht daheim rum und ja, sondern ich habe andere Sachen, was mich interessieren und schau, ich habe nicht einmal gescheit, kann nicht einmal gescheit Englisch oder sowas zum Beispiel, ja. Das ist auch so Dinge, was ich nicht, weil ich nie wollte, sondern weil ich nie Zeit gehabt habe oder so, ja. Und solche Dinge will ich jetzt mehr einfach für mich machen, ja. Oder solche Sachen. Und eben dann mit der Kunst, ein bisschen mehr Sport, einfach mal nicht jeden Tag sagen, jetzt muss ich um 7:30 wieder da sein.
Ja, ich finde das toll. Ich wünsche mir das ja auch von Herzen, dass ich nicht zu spät im Leben einfach sage, so, und jetzt ist gut. Weil das ist wie Gastronomen, Gastronomien oder Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, haben manchmal einen Hang zur Selbstaufgabe. Und gerade wenn du mal, ich sag mal, ein bisschen Erfolg geschnuppert hast, egal ob im Wertungsbereich oder im Finanziellen, so, los aufzuhören, ist einer der schwierigsten Momente, glaube ich, den wir uns konfrontiert gegenüber sehen und zu Phasen des Lebens, bevor der Frust kommt, bevor man einfach genervt ist, bevor man einfach die Demut vor dem eigenen Schaffen eigentlich verliert. Und deshalb ist es sehr, sehr bewundernswert, was du gerade machst. Ein Punkt, den ich ganz kurz erwähnen muss, und dann darfst du sofort, Hans Haas hätte in diesem Jahr, wann wäre dein letzter Arbeitstag gewesen?
31. Dezember.
31. Dezember.
2020.
Nach 30 Jahren. Ich gibt wahnsinnig wenige Menschen, die nicht in seiner Küche gewesen sind, die in Deutschland kulinarische Aufmerksamkeit sich erarbeitet haben. Ganz viel, also ein Hyperinfluencer in der deutschen Kulinarik auf allen Ebenen, wirklich auf allen Ebenen. Mit der Demut eines großkotzigen Fernsehkoches, aber eben auch sehr viele hochdekorierte Kollegen, die ein bisschen von seinem Geschmäckle mitgenommen haben und ihre Gerichte reingebracht haben. Dem ist es verwehrt gewesen durch Fuck Corona nach 30 Jahren Tantris, eines der bemerkenswertesten Restaurants weltweit, eine angemessene und entsprechende Abschiedssituation zu erfahren. Und wir haben neulich lustigerweise genau darüber gesprochen. Ich habe gesagt, es kann nicht sein, dass man nicht das, sobald es irgendwie wieder möglich ist,
würdigt
und wiederholt auf irgendeine Art und Weise, weil dafür das ist ein unwürdiger Abschied. Also das ist so, Mann, das ist so, es ist in 3 Dekaden. Es ist so, man ich habe immer gesagt, dass Eckart, Hans, Winkler, solche Leute, denen müssen wir Danke sagen, weil all das, was sie in den frühen Jahren schon kulinarisch geleistet haben, ist das, warum wir gerade die Fresse so aufreißen dürfen. Das heißt, sie haben das ganze Feld vorbereitet. Die haben sozusagen einen steinigen Acker vorgefunden und haben da Humus draufgelegt, dass er überhaupt, und haben das gewässert und haben Abwässergräben gebaut, dass da überhaupt mal irgendwas wachsen kann. Da sitzt da einer dieser Menschen gerade vor uns, der das mitgemacht hat. Und wenn der dann sagt, so, jetzt ist meine Zeit gekommen. Das ist wie keine Ahnung, Franz Beckenbauer und Abschiedsspiel.
Aber die Frage wäre jetzt ja, Hans, stört dich das in einer gewissen Art überhaupt, dass du diesen Abschied oder diesen letzten Tag nicht hattest? Oder würdest du jetzt sagen, nö, das ist auch Teil meiner Gelassenheit?
Ja.
Dann ist das halt so.
Ja, das ist wirklich so. Also ich bin jetzt da gar nicht so, klar, es ist schade gewesen, dass es nicht stattgefunden hat, aber ich weine jetzt da nicht nach, ganz ehrlich. Aber was willst du jetzt
machen? Ja, aber alle Kollegen.
Ja, aber was willst du jetzt machen?
Das Zelt auf dem Oktoberfest zu mieten.
Nein.
6.000 Schüler von dir reinzuladen und dann bringt mal jeder einen Teller mit. Und dann wird mal gefressen
hätte ich Hans
und
gesoffen. Fragen sollen, wie Gelassenheit funktioniert.
Ja, frag ihn, wirklich. Also, aber kennst du...
Ich sehe es nicht so tragisch, ganz ehrlich.
Aber kennst du nicht das Gefühl, dass du bei jemandem Danke sagen willst?
Was mich, was schade war, dass einfach viele, viele Gäste, was, es war ja sowas von ausgebrochen, viele wollten einfach nochmal kommen und wollten auch Danke sagen oder einfach sich bedanken oder, wir haben ja so viele Stammgäste gehabt über Jahrzehnte hin, und das war schon schade, dass man die einfach von heute auf morgen nicht mehr, viele haben geschrieben oder so, aber nicht mehr gesehen hat,
Das wollte ich gerade sagen, das ist wie Ghosting.
Ja.
Du hast dich geghostet sozusagen. Zwar unfreiwillig, aber das ist so, ey, das Kapitel war noch nicht zu. Das ist wie, und der Mörder ist. Und dann blätterst du um und die Seite ist leer. Und du denkst so, fuck, das ist nicht fair. Das Buch war spannend, da fehlt irgendwie ein kleiner i-Tüpfelchen. Das ist wie der Schnaps nach dem Essen oder der Espresso. So, ich brauche nicht unbedingt ein Dessert, aber ich brauche ein... Okay, Feierabendrechnung, ein Schnaps bitte, Dankeschön. Das geht nicht um den Schnaps, es geht nur um dieses Kapitel zuzumachen. Und ich finde, dass das bei dir noch geschlossen werden muss. Das ist jetzt wie ein sehr langer Spannungsmoment. Aber das Ding muss noch zu Ende gebracht werden.
Seit wann bekommst du Hans Haas mit?
Persönlich kennengelernt haben wir uns vor ungefähr 10 Jahren. Neun bis 10 Jahren durch Eckart Witzigmann. Mhm. Das große Glück gehabt. Da haben Eckart und ich zusammen eine Doku zusammen gedreht und dann waren wir im Anschluss bei Hans Essen.
Ja.
Und da gab es diesen Moment, wo ich gesagt habe, ich glaube, das ist nun mal meine Sprache, entschuldige, wo ich gesagt habe, Hans Haas ist ein Arschloch. Da hast du ein Zicklein mir serviert und ernsthaft, das Zicklein war perfekt, perfekte Soße, Tomate, ich meine, es war Spargel dran, Bärlauch Gott sei Dank nicht, weil Eckart, dieses Gericht war so pur und so klar und so handwerklich simpel auf eine Art und Weise und hatte so eine Tiefe, wo ich nur sage, Arschloch meine ich deshalb, weil ich sehe alles, ich kann alles, ich verstehe alles und ich werde niemals in meinem ganzen Leben so wunderschön kochen können.
Also
ich probiere das immer wieder, weißt du, und ich kenne meine Position. Aber es gibt Talente und das hat Eckart auch und ich weiß nicht, was es ist. Es gibt auch ein paar klassische Köche, die es auch haben, die im Handwerk so subtil arbeiten mit so wenig. Ich habe dann mal reingeguckt, wie er kocht in der Küche. Auf einer Küche, die ist 45 Jahre alt.
Das 50 ist, Jahre alt war die.
50 Jahre. Ja. Da ist nichts mit Induktion und hier irgendwelchen komischen Geräten und Wasserbädern und 98,68. Nix, das ist ein Herd gewesen. Und der Herd hat dir den Arsch verbrannt im Sommer, wenn das hat geglüht, da hast du geschwitzt. Da war nix. Also weniger als nichts. Also es war einfach nur ein Herd. Und kriegt dieses Gericht hin, das war unfassbar gut. Und und vielleicht war es genau das, warum es so gut war, weil es Kochen war.
Ja, aber es war ja ganz einfach. Du hast ja eigentlich im Prinzip nichts machen müssen. Wie du schon gesagt hast, das beste Produkt und dann einfach gut kocht. Und das heißt, nur ins Rohr geschoben und Zeit lassen und ein bisschen übergessen und fertig. Und ich glaube, das ist auch das, was das ausmacht. Ja, das ruhen lassen, dem Ding Zeit geben ein bisschen und nicht viel rummachen.
Nee, das Verständnis.
Weil ich finde, wenn du alles so zusammenpackst und wenn ihr so ein gutes Produkt habt, dann muss ich das sprechen lassen und versuchen, das noch ein bisschen zu unterstützen und dann ist alles erreicht in meinen Augen.
Ja, aber auch Verständnis fürs Produkt, weil du hast mir ein Gericht und das ist eines meiner Lieblingsprodukte, wo ich aber immer Schwierigkeiten habe, außer wenn du jetzt wirklich im 20 Euro pro Stück Segment unterwegs bist, Qualität war Langostinos. Und Hans hatte einen Langostino und sagte, der war so unfassbar schön und perfekt gegart. Und dann frage ich ihn nach dem Geheimnis. Aber weißt du noch, ich weiß nicht, in die Fritte schmeißen. In der Schale in die Fritte schmeißen.
Und meine, Langostinos was? Ist?
Ein Kaisergranat. Er hat ein leicht weiches, süßliches, sehr sehr mildes Fleisch, gar nicht diese gummiartige Konsistenz bei schlecht gebratenen Scampis. Mhm. Für mich der schönste Hummer der Welt. Nichts anderes. Langostinus ist so Königsklasse, aber wahnsinnig teuer, weil Verhältnis Scherenkopf-Schwanz ist oft nicht in den Relationen.
Sondern Hans wirft ihn in die Fritteuse.
Und Hans wirft das Ding einfach in die. Und ich sag so, was meinst du damit? Und er sagt, ja, ich in der Schale Kopf und dann ab in die Fritteuse. Und dann aber nur ganz kurz, entschuldige.
Ja, ja, einfach in gut heißes Fett reingeben. Dadurch, ich bin auch erst draufgekommen. Weil, wenn du so, es ist ja bestimmt auch schon oft passiert, du legst es in die Pfanne und dann ist es nicht heiß genug, dann sind, du legst 10 Stück rein und zwei oder drei sind oft so mehlig dann, oder?
Milchig, genau.
Ja, und bis, das haben immer gestört. Und bis ich irgendwann draufgekommen bin, wenn ich es sofort heiß mache, dann passiert das nie.
Ja.
Und das ganz kurz, und dann kannst du es nur ein bisschen nachglasieren, fertig.
Also wirklich, das ist ein so simpler Trick und du denkst so, oh, die müssen dann eine super Technik haben, hier, da, und du sagst, nö, einfach nur das heiße Fett, 30 Sekunden fertig.
Also jetzt müssen wir nochmal ganz kurz aufdröseln. Der werte Hans Haas machte seine Ausbildung also im Gasthof Kellerwirt in Wilschenau und wechselte dann ins wirklich bekannte Hotelrestaurant Bachmeier, Weissach, am Tegernsee. Von dort ging es dann ins Hotelrestaurant Erbprinz, bevor du dann als Chef de Partie bei Paul Heberlin im elsässischen Illhäusern. Ist das richtig?
Ja, als Kombi bin ich dahin. Also
dort bist du dahin.
Das war für mich schon...
So, und dann ging's weiter. Dann kam schon Eckart Witzigmann, der dich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat.
Ja, ja, so ist es entstanden. Und eigentlich, wie ich zum Koch gekommen bin, war ja, ich sage es immer, mein Bruder schuld. Ja, der, was ich im Gasthof mal ausgehoben, wir haben daheim einen Bauernhof. Und der hat da mal den Müll rausgefahren, nimmt mich mit und sagt, hilf mir. Dann sieht mich die Chefin und sagt, du Hans, kannst du nicht morgen wiederkommen? Und da war ich circa 12 Jahre. Und da habe ich gedacht, ja, vielleicht gibt es ein paar Schilling. Ja. Und dann habe ich daheim gefragt, ob ich hingehen darf in den Ferien. So, und das habe ich dann gemacht und habe alle meine Ferien im Kellerwirt verbracht. Und dann habe ich dann schon... Ich habe dann das schon, wie die Lehre angefangen. Und das war für mich klar, dass ich Koch wäre. Ich bin früher mal ganz gut Ski gefahren und so, aber da war nie die Möglichkeit von zu Hause und das zu. Und dann war für mich klar, dass ich Koch wäre.
Wie war die Wahrnehmung damals von dem Beruf Koch?
Ja, mir jetzt einfach, ich habe frei gehabt.
Aber war das ein Handwerksberuf so auf demselben Level wie ein Tischler, ein Maler?
Ja, schon,
Also war ein Handwerksberuf.
Ein Handwerksberuf, weil ich vergesse, wie ich dann Anfang Schnittlauch geschnitten habe und dann war so die, auch eine Frau, die was jetzt schon ewig da war, was ewig so auf dem Dorf ist, und dann hat sie gesehen, wie ich Schnittlauch schneide, ja. Und dann hat die schon gleich gesagt, der hat einen guten Angriff, ja.
Ah, sehr gut.
Ja, und das hat mich schon so motiviert, weil und ja, mir hat's einfach Spaß gemacht, ja.
Ich weiß genau, was du meinst, weil man erfreut sich an einem schönen Ding, das ist, wenn du einen Schnittlauch
exakt
trocken, ohne Nachtwässern, weil da kommt einer der oft gehörtesten Sprüche.
Und geschnitten und nicht gedrückt.
Exakt. Schnittlauch und kein Drücklauch. Das ist einer der Standard.
Ein schöner Kochwitz.
Das ist so, oh, bitte. Aber das sind halt so Dinge. Und das ist in der Tat eine Sache, wenn du jemanden siehst, der versucht, eine Tomate oder einen Schnittlauch halt wirklich so zu schneiden, dass es auch dem Schnittlauch gut tut und dass es auch ein schönes Gesamtbild ergibt, dann ist das so viel mehr wert, als jemand, der, keine Ahnung, an irgendwelchen Wettbewerben mitgeteilt oder gekocht hat oder sonst, weil der nur für sich und das Produkt arbeitet. Das ist die Befriedigung. Das ist schön zu sehen. Aber finde ich gut, dass es dir genauso
erklärt. Und das heißt, die Dame hat gesehen, du hast ganz offensichtlich Talent dafür, wie du das schneidest. Jetzt habe ich gelesen, dass du selber sagst, du siehst jemanden schnell an, ob er zu euch, also in eure Brigade, passt oder nicht.
Ja, das ist schon.
So einer wie Tim, hätte der zu dir in die Brigade gepasst? Doch. Also so wie er ist?
Ja, so wie er ist. Ja, ja klar. Ich finde es ja ganz wichtig, dass es ja auch Unterschiede gibt, ja. Aber jeder, es geht immer ums Kochen.
Absolut.
Und das ist wichtig, glaube ich. Ja. Einer kann sein, wie er ist. Aber ich habe ja viele gehabt, ob der Drittel war, die waren ja alle bei mir, ja. Und es geht ums Kochen. Und wenn einer das Gefühl hat und das Gespür, das siehst du, oder? Das sieht man.
Also 100 Pro.
Also wenn einer schon was angreift.
Ja.
Ich kriege einen Vogel, wenn einer den Fisch so hinschmeißt.
Ja.
Einen Fisch kann man hinlegen. Den kann man schön hinlegen, kann man drüber streichen und dann kann man verlieren.
Mhm.
Und das ist wichtig. Mhm. Ich glaube, das müssen auch die Jungen lernen. Und wenn das einer bei mir macht, der macht es zweimal. Das erste Mal, das letzte Mal, macht er nie mehr. Das
sind auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Also man muss ja mal sehen, also ich bin ja Koch. So, auch wenn ich seit langem nicht mehr richtig am Herd stehe, aber ich bin Koch und das ist meine Ausbildung. Und innerhalb des Berufsfeldes Koch war ich immer fleißig, bin ich immer sehr ins Produkt gegangen, habe natürlich immer meinen Charakter gehabt und immer das Vorlaute. Ja. Aber in dem Hang zur Perfektion, was mir ein Meister oder mein Chef gezeigt hat, da gab es kaum jemanden zwischen mir und dem Chef. Also ich wollte das so machen, wie es man mir gezeigt hat. Ich habe dann hin und wieder mal Sachen in Frage gestellt, aber ich habe nie aus Faulheit was nicht gemacht. ich habe gedacht, Mensch, kann man immer drüber nachdenken, ja, ob man das nicht auch schneller hinkriegt. Ja, ja, aber es hatte mit klassischer Faulheit oder Verpissertum oder Ignoranz oder Desinteresse nie was zu tun. Ich wollte immer, und das ist bis heute geblieben, ich will eine Sache so perfekt machen, wie es geht, was mir zum Beispiel im Rahmen von Kitchen gar nicht mehr gelingt. Da trete ich per se an, was zu kopieren und die Kopie wird ja, immer klar. schlechter als ja, Original, selbst wenn es gut ist. Und das ist bei mir sehr selten. Was meinst du, wie hoch meine Frustschwelle bei Kitchen ist? Weil ich ja eigentlich immer, ich versage nonstop an meinen eigenen Ansprüchen, weil ich will das gut machen. Nicht für den Gast, nicht für den. Für mich, für das Produkt, für das verdammte Ding. Ich habe neulich, ist egal. Aber das deshalb würde ich in diese Brigade sehr gut reinpassen. Ich glaube, dass ich insgesamt von Team hin und wieder mal, ich sag mal, Gruppenstrafe gekriegt hätte, die Seife im Handtuch.
Was ist das?
Kennst du das nicht? Nee. Full Metal Jacket.
Ach so, okay.
Der Dicke, der nicht genug Liegestützen macht, und dann kriegt er das nächtens mit der Seife, kriegt er einen verpasst. Ja. So, das wäre mir wahrscheinlich oft so gegangen wegen meines Mundwerkes. Aber eins hättest du mir nicht sagen können. Du hättest nie fragen müssen, wo ist der Verpisser?
Ja, ich glaube, um das geht's eigentlich. Ja.
So, und dann bist du kurzzeitig in Frankfurt gelandet. Hast dort gekocht im
Brückenkeller.
Im Brückenkeller, genau.
Und Brückenkeller klingt auch ein bisschen wie ein Bordell.
Brückenkeller, nicht Brückenkeller.
Ja, Brückenkeller. Ja, so wie die Brücke, aber es war schon, wie ich dann damals dahin, also ich war ja dann, nach dem Hebelin war ich dann, das war für mich wie ein Sechser im Lotto, der Hebelin, ja, das war einfach der Wahnsinn. Damals, wie ich da hingekommen bin. Und vergiss ich auch nie, dann ich wollte die Merpins kündigen, ja, und dann ja, sag er, aber was machst du dann? Ja, sag ich, möchte gerne nach Frankreich. Ja, wohin? Ja, zum Hebelin. Und ich habe gewusst, dass da so eine Verbindung steht. Und dann sagt er, ja, wenn Sie noch ein halbes Jahr bleiben, dann schaue ich, dass Sie zum Hebelin kommen. Mhm. So, ja, das ist kein Problem, gut. Mhm. Also gut. Dann war das so, nach einem Vierteljahr kam der alte Gietz rein und es war noch so ein richtiger Patron, ja. Haupt mir auf die Schulter. Sagt Hans, zum Hebelin geht nicht, aber du kannst ins Krokodil nach Straßburg. Mhm. Und das war schon gut auch, aber du weißt selber, du hast auf das hingefiebert. So. Ja. Sag ich, scheiße, ja gut. Dann ist der Chef Gabmaschi, der Buck, hat dann gesagt, das vergiss ihm nie. Ich habe mir nicht getraut zu fragen, warum. Weißt? Heute würde es einen Aufstand machen. Ja.
Aber ich reinklagen.
Ja. Und da habe ich mir nichts zu sagen. Ja, es war mir schon ein bisschen anders.
Ja.
So, dann sagt der Buck, das kann nicht sein. Wir fahren rüber, er hat Geburtstag gehabt, fahr mit. So, und dann hat er mit dem Chef gesprochen, wir hätten ihn auch gekannt. Und dann sag ich, jetzt gehst du noch hin zum Chef. Und dann bin ich hin und dann sagt er, so im März, Hans, fang schon am 3. März an. Okay. Und das war's. Und dann bin ich rüber.
Das ist viel früher so gewesen, ne? Dass man eigentlich eine Absage bekommen hat und man ist dann einfach nochmal hingegangen.
Ja, weil das war gar nicht, wer weiß, ob es der Chef richtig, keine Ahnung.
Ja.
Und dann hat er mich gesehen, zwei Sätze, mehr war es nicht.
Ja.
Und da habe ich angefangen.
Wie lange warst du da?
Ich war eineinhalb Jahre, ich wollte länger bleiben, aber damals war es noch so, dass ich eben nicht länger bleiben durfte, weil Österreicher war damals. War einfach.
Von der Aufenthaltserlaubnis?
Ja, ja, okay. Genau. Ich musste raus, hätte nach einem halben Jahr wieder reingehen, aber so. Und dann hat er gesagt, dann gehst du zum Eckart.
Ja.
Und dann hat er mich zu Witzig angebracht. Und das war dann, ja, der schlief noch, das war einfach der Wahnsinn dann. Ja.
So, und dann ist das der Tantris, ne? Also,
nein, das war nicht Tantris.
Das war nicht
Oberschien.
Oberschien, genau.
Ich war vorher nie im Tantris. Dann war die Oberschien das. Da war ich dann, ich war aus dem Küchenchef viereinhalb Jahre, der längste eigentlich, ja.
In der Oberschien?
Ja. Das war schon einmal, das war richtig.
Also jemand wie du, man dann, und das ist ja eine allgemeine Atmosphäre und egal mit wem man über dich spricht, ne, und das ist insbesondere Ex-Mitarbeiter, nicht eine böse Silbe, nicht eine, nichts, gar nichts. Ja. So, das ist fast wie bei mir. Nee, aber wirklich. Aber du bist ja in der harten Zeit groß geworden und du bist ja eigentlich in der Zeit groß geworden, kulinarisch als auch von der Atmosphäre der Küche, wo ja eigentlich sich der schlechte Ruf der Küche hernährt. Brüllhannes, viel Aggressivität, Stunden, schlecht bezahlt, unterirdische Unterbringung. Das sind die 80er gewesen.
Das war schon, aber es war jetzt nicht so. Ich finde es ja immer, natürlich, man muss auch mal verstehen, und du siehst es ja selbst am besten, du musst auch, ich glaube, was viele also nicht verstehen, du musst auch entweder ich gehe in ein Haus und dann identifiziere ich mich im Haus. Oder wenn es mir nicht passt, dann gehe ich.
Ja.
Aber ich kann nicht, wie du auch gesagt hast vorhin, wenn ich zum Chef hingehe, dann muss ich so machen, wie er es will.
Ja.
Ob ich jetzt immer einverstanden bin, um das geht es einmal. Aber ich will jetzt erst einmal lernen.
Ja.
Und dann, wenn ich meine, ich kann es besser, dann könnte ich was sagen, wenn es sein. Aber so, und dann, ich glaube, das habe ich schon immer verstanden auch. Und ich war vielleicht auch manchmal so beim Eckert so ein bisschen der Buffer zwischendrin. Ja, weil es hat schon manchmal Situationen gegeben, wo es einfach.
Sagt er selber.
Ich habe schon manchmal Küche auch zurückgeholt und gesagt, komm jetzt, gib Ruhe. Hab ich. Ist nicht so schlimm und so.
Ja, ja.
Also ein Beispiel. Der Chef hat oft, spät hat er dann nochmal die Karte umgestellt, um 6 Uhr auf Nacht, sage ich. Ja. Da ist ihm noch eingefallen, so, ein Beispiel. Er hat aufgeschrieben, Risotto mit Spargel und Pris. Hm? Jetzt kommt der andere mit dir rüber und sagt, Hans, wir haben keinen Spargel mehr. Ich sage, geh aus, sag's dem Chef. Nein, sag ich, geh du aus. So, ja, geh du aus, sag ihm so. Aber jetzt bin ich rausgegangen so. Wenn ich, wie machst du das? Und ich sage, Chef, wir haben halt einen Haufen frische Erbsen da. Was meinen Sie? Sollte man, die Erbsen wäre auch nicht so schlecht, oder? Können wir das machen? Ja, sag ich, machen wir Erbsen. So, wenn ich jetzt rausgegangen wäre, hätte ich gesagt, Chef, wir haben keinen Spargel, dann hätte ich gesagt, weißt du was, dann schaut's, geht's auf den Viktoralm, holst du noch irgendwas.
Ja.
Weißt du, das war jetzt nicht falsch oder irgendwas, sondern es war einfach, um die ganzen Sache ein bisschen diesen Druck rauszunehmen.
Ja, aber,
weißt du, dass du mitdenkst ein bisschen und nicht nur sagst, weil er wäre dann gestresst und dann sagt er, Scheiße.
Ja? Ja gut, aber es hat sich ja noch bis in die 90er durchgezogen, das harter, militanter Ton in der Küche, ja, irgendwie mit zum Handwerk gehört. Ist ja mein schlechtester Flachwitz, den ich bislang bei Fide Gastro zum Besten gegeben habe.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Steht ein Stein vor dem lieben Gott. Und sagt, und der liebe Gott sagt, was möchtest du denn im nächsten Leben werden? Und sagt der Stein, ich möchte gerne ein Koch werden. Dann sagt der liebe Gott, das funktioniert nicht. Dafür bist du nicht hart genug. So, und das ist so
ein.
Das
ist kein Flachwitz, das ist ein richtiger Witz.
Ja, aber das ist so. Ja,
Tim Raue gefällt das.
Das ist so die alte Welt. Ne? Du bist halt, ja, dafür musst du über. Und dann eben aber so ein friedlebenden, ausgeglichenen, besonnenen Menschen wie dich daraus resultieren zu sehen, der auch nochmal in der nächsten Generation der Küche sehr zum Vorbild geworden ist. Und ein lauter, aggressiver Ton gehörte bis vor 10 Jahren noch zum allgemeinen Sprachduktus der Küche.
Du, ich bin schon einmal laut, so ist es nicht. Das schaut so aus, wie wenn ich überhaupt nicht. Nein, ich sag schon, aber so ist es nicht. Aber ich glaube, ich habe immer, es ist um die Sache gegangen dann und war wieder Ruhe. Ja. Was ich jetzt schlimm finde, wenn es dann immer nach, wenn es am nächsten Tag auch noch von den gleichen, dann, das geht gar nicht. Dann geht es um die Sache und dann ist auch wieder Ruhe.
Was auch faszinierend ist, deine Schüler sagen selten, dass sie deine Schüler sind. Und ich habe den Eindruck, das machen sie, weil sie glauben, dass du das nicht gerne hörst.
Mich freut einfach, dass ich weiß, wie viele gute das von mir gibt. Ja.
Zum Beispiel deine Küchenchefin.
Ja, die Sigi, die ist der Wahnsinn. Ja. Das war auch meine ganz große Stütze die letzten 14 Jahre, was sie bei mir war. Jahre. Ja.
Das ist die Dame, die jetzt ein eigenes Restaurant
aufmacht. Ja, die macht jetzt ein eigenes Restaurant, auf das ich...
Leise, ruhig, besonnen, uneitel. Auch die haben wir gefragt für Kitchen, weil ich habe gedacht, auf irgendeinem Event. Und dann muss ich, also nicht, weil ich diese Zweitware, ganz im Gegenteil, sondern weil wir natürlich auch klar darüber waren, dass da eine Küchenchefin ist, die eine unfassbare Kompetenz hat. Und sagt, na, muss auch nicht. Also Bescheidenheit ist in diesem Falle wirklich eine Ziel.
Und die ist halt wirklich, und die macht jetzt... neues Restaurant und das da freue ich mich
was
sehr.
Was macht die jetzt?
In München macht sie den Wernikow.
Den Wernikow.
Ja, die macht übernommen jetzt und wird umgebaut und dann, ja, ich hoffe, wenn es dann aufgeht, dass dann passt.
Und habt ihr euch mal drüber unterhalten, wie ist das, wenn sozusagen jetzt künstlich dieser Laden ja und die Zusammenarbeit beendet worden ist, tauscht ihr euch aus?
Ja, ich helfe welche? Natürlich ein bisschen jetzt so, auch die ganze Zeit, aber jetzt geholfen, das ist auch mein... Weißt du, wenn mich jemand so lange unterstützt hat, dann will ich auch schauen, dass es ihm jetzt auch gut geht.
Ja.
Ich will auch schauen, dass er gut in den Start und dann.
Ja.
Aber ich will nicht irgendwo erwähnt sein. Ich im Hintergrund hilf ein bisschen und es passt alles.
Aber es ist trotzdem dir schon wichtig, was danach passiert. Es ist nicht so,
klar,
okay, 30 Jahre, okay, Tür zu, dann lass mal jetzt die Tapete da streichen und dann ist es auch egal, was
das war also. Ganz wichtig für mich, dass und das wird richtig gut werden und ich freue mich drauf und ja, passt.
Zwei Dinge. Es gab mal ein Gericht bei dir, das mochte ich nicht.
Mhm.
Das darf man gar nicht sagen.
Doch, ja, klar.
Das war das einzige Gericht, wo ich jemals eine Nicht-Integrität gespürt habe. Mhm. Das Wort ist mir eben gerade erst eingefallen, wo ich gedacht habe, boah, das ist nicht ans Herz.
Ja.
Das ist nicht.
Nämlich?
Ein angebratenes Thunfisch-Tatar. Das war ein Thunfisch-Tatar und da auch ganz kurz in so einer Soja-Juso-Welt abgedriftet. Das war so, ich dachte, komisch. Ja, das war brillant gemacht.
Ja, aber
da war so.
Da muss ich ja auch recht geben, das wäre jetzt ja gar nicht so. Ja, da habe ich halt mal.
Das hatte so eine Asiatik, wo ich sage, warum jetzt? Mach das nicht. Du machst andere Sachen sofort.
Bestimmt auch. Das
da war ich fast ein bisschen empört.
Aber die war dann vielleicht Amiskill oder was.
Ja, irgendwas ganz
was. Ja, gut. Manchmal haben wir vielleicht so ein Ding drin, aber sonst.
Und ich bin jetzt nicht derjenige, der Kritik üben
kann. Nein, aber
das war, das war so krass. Weil
das war im Tantris?
Das war im Tantris. Aber das war eins, übrigens, Tantris, ernsthaft. Ich hoffe, dass der Nachfolger eine ähnliche Atmosphäre kreiert. Hans sagte gerade, das war nicht sein Restaurant. Das ist so ziemlich das Dümmste, was ich gehört habe. Was? Bislang aus deinem Mund. Es gehörte dir nicht, es war dein Restaurant. Ach
so, ja. Das habe ich vielleicht falsch. Nein, es war nicht der.
Ich weiß.
Es war nicht, mir hat es nicht gehört. Das habe ich damit gemeint. Es war mein Restaurant. Also, ich habe es auch so geführt, wie wenn es mein Restaurant war. Ich habe jetzt falsch gesagt vielleicht.
Ja. Aber Tantris, lass uns da bitte gerne mal ein bisschen tiefer eintauchen. Also kommt aus dem Buddhismus und heißt Suche nach Vollkommenheit. Und wenn man hört Witzigmann, Winkler und Hans Haas, dann ist es natürlich, was die Köche angeht, schon einmal ist der Name Programm. Dann sagt ein amerikanischer Designer, er nennt das Gebäude eine schicke Feuerwehrstation. Oder Falk Volkhardt, Besitzer des Münchner Hotels Bayerischer Hof, immerhin spricht von der geschmackvollsten Autobahnkapelle, die er jemals gesehen hat. Mhm. Es sind tiefe Teppiche dort gewesen, um so ein bisschen die Intimität der einzelnen Tische zu bewahren. Also das Ganze ist ja, Tim und natürlich auch Hans, ein Restaurant, was jetzt nicht 0815 ist. Aber was macht das aus? Was ist der Zauber von diesem Laden? Sind es nur diese Spitzenköche oder ist das noch viel, viel mehr, nämlich die Atmosphäre?
Also ich kann dir sagen, als ich das erste Mal denn da war, das ist schon eine seltsame Situation, weil eigentlich nichts in diesem Laden in die Zeit passt. Also es ist, vorne stehen irgendwelche balinesischen Elefanten, dann ist ein bisschen dieses schwulstige Tantris-Zeichen. Also wo hattest du die Übersetzung her? Aus dem Buddhistischen, also
Suche nach Vollkommenheit.
Dann kommst du rein durch eine Drehtür im Restaurant ist sowieso komisch, finde ich.
Vor allem, wenn es brennt.
Und dann kommst du halt rein und dann, was ist, dann hast du eine sehr typische 70er, 80er Jahre Orange-Rot-Färbung mit sehr viel schwulstigen, schönen.
Psychedelisch.
Sehr psychedelisch, also sehr psychedelisch. In Hamburg hatten wir die Spiegelkantine, die ähnlich orientiert war. Und das ist eigentlich ein Stil, der irgendwann sehr unmodern geworden ist. Der hat irgendwann dann eine Phase gehabt, wo man sagt, ist auch nicht mehr cool, ist durch. Also ist Lavalamp-Style. Mhm. Ist jetzt vorbei. Das ist der Moment, wo ein Laden normalerweise... sehr groß. Das ist normalerweise ein Moment, wo ein Laden leergeräumt wird. Dann wird er saniert. So. Und die haben einfach ausgesessen. Die haben über ihre Kulinarik gesagt, so jetzt ignorieren wir mal das Interieur, obwohl es immer geil war, aber es war irgendwann nicht mehr hot. Und haben dann was geschafft, sind in dieser unmodernen Phase, sind sie eins der hipsten, coolsten, bestausgestattetsten, eingerichtetsten Restaurants in meinen Augen der Welt.
Und ausgelassetsten.
Ausgelassen sowieso, keine 30 Sitzplätze, also ich sag mal so, Kapelle, ein kulinarischer Dom.
Das waren dann
schon gar keine Kapelle.
100 Sitzplätze?
Ja. 100. Aber wahnsinnig schöne Tische, gut eben, denn alles drin, bisschen puffig, bisschen schmolzig, so für jeden was zu finden. Eben in dieser barbarellesken, also so leichten 70er Jahre Grellfärbung. Und meine Hoffnung war ja, dass der eigentliche Inhaber,
Felix Eichbauer.
Genau. Die Schönheit des Restaurants nicht erkennt und sie in eine Richtung verkauft.
An dich.
habe ich mal im Halbbrand gefragt. Das Ding ist, glaube ich, Denkmalschutz inzwischen.
Ja,
ist Denkmalschutz. Es ist Kulturgeschichte.
Aber es wird ja jetzt renoviert. Also die Küche wird ganz neu gemacht.
Ja.
Also das wird ganz super werden. Es ist alles raus. Du kennst nichts mehr.
Aber das Interieur bleibt.
Das Interieur bleibt, vorne bleibt es, aber hinten der eine Raum, weißt du, was da hinten links reingeht, der wird, das Konzept ist dann, sie machen dann zwei Restaurants. Ja. Also vorne ist dann mehr Menü, vorne, weißt du, der Hauptteil und hinten rein, da wird dann noch eine Küche, auch mit dem neuen anderen Küchenchef, mehr à la carte. Also es ist ein Küchendirektor und zwei Küchenchefs dann.
Komisch, bei euch hatte ich nie den Eindruck, dass man ein Menü hätte essen müssen. Man wollte es einfach.
Nein, man wollte es einfach. Ich habe auch immer à la carte, weil ich habe immer gesagt, es muss eine à la carte auch da sein.
Ja.
Weil
ja.
Er muss die Möglichkeit haben. Ja? Die meisten haben dann eh Gott sei Dank das Menü gegessen, weil ich meine, bei der Menge, was wir gemacht haben, wenn es da bist du froh, wenn viele das Menü, aber das Menü war so, dass die meisten eben gegessen haben.
Ja, es ist auch nervig, wenn du 2 Monate auf dem Tisch wartest und nach einer halben Stunde wieder rausgehst, weil dein Schnitzel schon gegessen ist.
Also, kriegst du das von der Bullerei?
Nein, ich meine schon, also das ist ja genau.
Wie viel Anteil hat jemand wie Felix Eichbauer, also neudeutsch würde man sagen Investor, an so etwas, dass er so ein gutes Händchen hat, dass 3 solche Hochkaräter nacheinander dort kochen und der letzte bleibt ja, 30 Jahre?
Also das ist, damals war es ja nur der Senior Eichbauer, der Fritz Eichbauer. Mhm. Der hat ja den Witzigmann damals aus USA geholt, dann den Winkler und dann eben mich. Ja.
Der hätte für die Kennedys kochen sollen, richtig?
Ja.
Der Witzigmann. Und dann hat er ihn geholt. Ist das keine Geschichte, das stimmt?
Nein, das war schon.
Wusstest du das, Tim?
Nein.
Also Eckhard Witzigmann hatte ein Angebot, bei den Kennedys zu kochen.
Ja.
Und da ist dieser Eichbauer Senior nach New York, glaube ich, geflogen.
In Washington.
Und hat den Witzigmann abgeworben. Und hat gesagt, komm doch bitte nach München und mach mein Restaurant. Dann ist der nicht zu den Kennedys gegangen.
Ja, kann ich gut verstehen, weil
er weiß, ob er noch leben würde.
Naja, das ist schon ganz geil. Ich hatte mal eine Überlegung, ob ich für den Buckingham Palace koche.
Mhm.
Und habe dann gesagt, für die Pummeligen 260 Pfund, also ist mir auch egal, ob du auf dem goldenen Thron scheißt. Also da habe ich was Schönes auf dem Namen, aber A, bin ich unten im Keller. Interessiert überhaupt nicht, wer da kocht.
Gut, das
aber,
kommt
also,
dazu, ja.
Also interessiert auch so.
Naja, gut. Ja, ich glaube, wenn du so jemanden privat kochst, das ist einmal eine Zeit lang ganz schön, aber ich glaube, das würde so an mir ein Eckhardt hätte es nie erfüllt.
Ja.
Weil der Eckhardt war ja ein Macher, der Eckhardt war ja der Koch überhaupt, ja, und das ist schon, ja.
Stell mir vor, morgens um 3 klingelt das Telefon von Eckhardt und irgendeine verwöhnte Kennedy-Göre will da
so eine Marilyn Monroe hätte gerne was.
Nee, will so gebackene Waffel mit Ahornsirup. Da glaubt man, dass Eckhardt da aber Sturm gelaufen wäre.
Also, genau so ist es.
Hier kannst du deine Waffel!
Gut, also dann hatten wir Eichbauer Senior.
Ja, der Eichbauer Senior war das, der was die, ja, und jetzt ist eben der Junior, der Felix mit seiner Frau, ja, und die machen das jetzt weiter. Und das ist ja das Schöne, dass es weitergeht. Weißt du, dass das Bestand hat, dass das wieder weiterläuft und es wird schon gut werden. Es wird sehr gut werden.
Es ist in der Tat, glaube ich, aber auch gehört vielleicht ein bisschen der Vergangenheit an. Da bin ich auch selber noch auf der Suche danach, vielleicht die Antwort danach dafür zu finden, dass die Zusammenarbeit aus einem Eigentümer eines Hauses und einem Küchenchef, der oder überhaupt jemandem, der einen Laden sehr prägt, die Eitelkeiten untereinander sehr ausgeglichen bleiben, weil der eine sagt, ja, musst du nur das machen, was ich dir sage, und dann sagt er, aber pass auf, du würdest ohne mich gar nicht das machen können, was ich hier mache. Und dann eben auch diese in der heutigen Zeit nochmal 30 Jahre lang jeden Tag seines Arbeitslebens zur selben Adresse zu gehen. Leute kommen und gehen sehen. Du bist der Fels in der Brandung. Fantastische Sommeliers, fantastische Mitarbeiter, großartige junge Menschen, die immer in dem Duktus sozusagen gewesen sind, von dir gelernt haben, die aus dem Schatten rausgetreten sind, in die Sonne eingetreten sind. Und dabei nicht sowas wie ein Gefühl zu entwickeln, so, ja, könnte ich auch. Monetär, ich weiß es nicht. Weil man spricht in der Branche relativ wenig drüber, was Köche eigentlich verdienen auf diesem Niveau. In einer Anstellung. Das ist wie so eins der bestgehütetsten Geheimnisse.
Meinst du Sternenniveau oder Tantris-Niveau?
Tantris-Niveau zum Beispiel oder generell im Sternenniveau.
Weil das dürfen wir nicht vergessen, das Tantris hatte durchgehend 2 Sterne.
Ja, und dann darf man auch nicht vergessen, dass Inhaber oder Restaurants, die mit Investoren, und das Investor ist ein wahnsinnig doofes Wort.
Deswegen sagt es ja Neudeutsch.
Ist ein ganz doofes Wort. Wie soll man sagen? Jemand, der
an dich glaubt und das finanziert.
Ja, auch ein doofes Wort.
Ich
wollte nur ganz kurz, ich weiß ja, dass bei mir Leute in meinem Restaurant reingehen und Mitarbeitern Visitenkarten zustecken und sagen, gefällt mir gut, kommst du zu mir, gibt 1.000 Euro mehr.
Feeling hat das doch erzählt. So war dabei, nicht Feeling, hier vom Restaurant in der Hafen City, der Zahnarzt, der hatte doch gesagt, ey, willst du nicht ein Restaurant aufmachen?
Ja, genau. Und dann eben auch ein junger Mensch irgendwie, und man mag es kaum glauben, aber Hans war vor 30 Jahren ein junger Mensch in der Blüte seines Lebens. Und da bin ich mir relativ sicher, dass sich viele Bräute ihm präsentiert haben. Und dann gesagt, komm, ja, da gibt's gute Adressen. Und das ist, Und da dann zu sagen, nein, ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich habe.
Aber genau das ist, was du sagst dazu. Aber das war eben das Große da im Landriss. Und das muss ich wirklich sagen, der Familie Eichbauer, dem Senior Eichbauer, das war einfach das. Ich habe das führen dürfen, machen. Der Senior Eichbauer ist nicht einmal in diesen 30 Jahren gekommen, hat gesagt, Chef, das mag ich noch, machen Sie das oder? Nie. Das war, wir haben uns am Mittwoch um halb 10 Uhr zusammengesetzt, zuerst wir zwei und dann sind die Chefs dazugekommen. Das war einfach so, deswegen war das so genial. Deswegen bin ich ja so lange geblieben. Mhm. Und ich hab das machen dürfen wie Mainz. Und er hat auch gesehen, dass ich es mache wie Mainz, aber in seinem Sinne. Mhm. Und sonst hätte er schon einmal, aber der war, und dann ist er, und dann war das fertig und ist er aufgestanden und sagt, so sagt er, und einen laufenden Betrieb soll man nicht aufhalten. Mhm. Und wenn er, das einzige,
das auch ja, schön,
ja, das ist, das,
ja, die alte Schule ja, ist manchmal so trollig,
aber das ist, ja. Das war genial, ja. Weißt du, dem und so magst du. Und dann, pass auf, einzige, wo man reklamiert hat, war so, er ist am Abend, wenn er, ist er wirklich oft gekommen und dann ist er gekommen am Bass und sagt, Chef, was ist mal? Sag ich, hey, das, sag ich, schöne Vorspeise, Hauptgang, Dessert. Sag er, was? Gibt's nur drei Gänge? Das war das Einzige, wo er, ja, das war so nett, ja, das war einfach, das war so eine, ja, so eine gegenseitige Wertschätzung ohne Ende. Und deswegen ist es auch dann mit dem Junior ist es genauso weitergegangen. Aber er war schon damals einfach das. Und ich habe so das Gefühl, wenn du sagst, klar, wer da ist, wie gesagt, komm, mach das oder das oder mach dich selbstständig. Ich habe ja alles gehabt. Ich habe alles gehabt. Und ich habe alles machen dürfen. Und es hat passt. Und es hat auf beiden Seiten gepasst.
Sind eigentlich so Köche die neuen Ärzte? Also die eine Krähe hackt der anderen Krähe kein Auge aus.
Warum?
Weil ich mich gerade was nicht traue zu fragen.
Ja, frag.
Du wirst ja Angebote von anderen Leuten bekommen haben in der ganzen Zeit.
Ja, aber nicht jetzt so, dass ich sage, weil die Leute haben gewusst, dass es mir nicht kriegen. Irgendwie.
Naja, ich weiß es auch, ich probiere es trotzdem immer wieder.
Ja, schon, aber ja.
Aber war das jetzt die Frage?
Nee, ich habe gerade versucht, den Bogen zu kriegen, weil irgendwie glaube ich, ist es nicht angemessen. Es hätte sich ein bisschen auf den Wernicke-Ruf bezogen.
Was? Warum? Ja, sag ich.
Naja, da ist ja ein fulminanter Wechsel. So, eigentlich wäre es ja eine sehr gute Adresse geblieben für Toro. Der hätte.
Ja, gut, aber das war ja, das war ja die Familie Geisel, das hat ja nicht zur Familie Geisel gehört. Das gehört ja nicht der Familie Geisel, der Wernicke-Ruf.
Nee, ich weiß, aber.
Das war der Epanel und die haben ja dann aufgehört und dann war das einfach frei.
Es hätte ja aber auch eine 30-jährige, also der Wernicke-Ruf hätte es wieder aufbauen können. Mit einem ähnlichen Ruf wie das Santres. Das ist ja nicht an einem Jahr.
Wer hätte, ja. Der Doran.
So,
ja, klar, ja, gut, aber.
Aber der hat sich jetzt zum Beispiel entschieden zu gehen.
Ja, gut.
Warum?
Ja, das weiß ich nicht.
Aber das meine ich eben so.
Ja, nein,
so,
aber die Frage ist, weil du sagst, ich weiß es wirklich nicht.
Nein, ich verstehe, aber das war, ich habe mich nicht mal getraut zu fragen.
Ja,
ich dachte, aber ich wollte nicht irgendein Hornissennest stechen. Ich dachte immer nur so, Mann, das war gut, das war ein guter Ort, das hat er gemacht. Und jetzt ist natürlich, und das ist so eins dieser Beispiele, und das ist ein Kollegen, den ich bei Kitchen hasse, aber als Kollegen, oder als nicht Kollegen, da muss, als jemand, der in unserer Branche tätig ist, extrem bewundere und respektiere für die Fähigkeit, wie er kocht. Aber ich habe das nicht verstanden. Ich habe damals nicht verstanden, warum tust du dir das an? Das ist gut, das ist ein guter Ort. Da braucht ein bisschen, du pumpst ein bisschen, aber das
ja,
ist
das würde,
ein Icon. Hätte.
Das wird jetzt auch wieder ein guter Ort.
Na, jetzt glaube ich, wird es richtig gut. Also war Toro war es auch schon richtig
ja,
gut.
Ja, sehr gut.
Aber einen besseren Ersatz, als oder was heißt Ersatz, eine neue Geschichte dort zu starten, ist Geschichte. Eine perfekte Punktlandung.
Ja. Was macht das Tantris so besonders? Ich habe hier etwas gefunden, ich würde das euch gerne mal vorlesen. Das Dutzend Leute in Witzigmann Küche spricht Französisch, die Karte ist zweisprachig geschrieben und Witzigmann kocht Französisch, so wie er es bei Paul Heberlein und Paul Bocuse gelernt hat. Bitte?
Egal.
Heberlin, Entschuldigung. Bis zu 200 Gramm Butter verwendet er in jedem 7-Gänge-Menü. Lammeintopf mit jungem Gemüse, gratinierter Fisch, sautiertes Huhn, Maxim in Paprikacremesoße. Das Problem, in den 70er Jahren kennt in Deutschland kaum einer Lamm und niemand isst Huhn, zumindest nicht im Tantris. Witzigmann spricht von Hühnerphobie und überhaupt das Menü. Mehrere kleine Gänge zu essen ist in Deutschland auch noch unbekannt. Zu seinem Verdruss bestellen die meisten Gäste in der Anfangszeit Entrecote vom offenen Grill. Den will er rausreißen lassen, darf aber nicht. Er droht mehrmals laut, Löffel hinzuschmeißen. Warum hat der Laden trotzdem funktioniert?
Wann ist das geschrieben worden? Ganz am Anfang.
Ja, aber habe ich aus der Süddeutschen.
Man muss einmal sehen, das war ja klar, das war ja nicht einfach. Da kommt, wie er da angefangen hat, das war ja tiefstes Bayern, da war ja der Wahnsinn, der Schweinsbraten, und das war ja. Kommt er und macht da was Neues, und da vorne haben sie den Grill gehabt, er hat es ja oft erzählt, und dann haben sie vorne die Antikos und das gegessen, und er hat hinten Menüs gemacht, und das war schon eine Pionierarbeit. Sondergleichen. Und da glaube ich schon, da hat er viel geschwitzt. Und dann hat er halt es gekriegt. Und dann ist es losgegangen. Mal, er hat halt auch den Biss gehabt, das durchzuziehen.
Den Biss, also du brauchst eine gewisse Egozentrik, glaube ich. Auch bei Hans. Ich glaube, dass sie auch da ist. Nur eine sehr leise, keine laute. Egozentrik heißt ja nicht immer gleich, dass du ein bunter Vogel sammelst. Aber es ist ein bisschen wie das Internet. So, das ist so, inzwischen ist es allgegenwärtig irgendwie, wir wissen alle, damit umzugehen. Dran geglaubt hat keiner. Und als Eckert damals einen Lammrücken rosa gebraten hat, dann, was soll das?
Ja.
Wer ist nicht, das ist blöd, das Essen mit, das ist falsch. So, das, da glaube ich nicht dran in Zukunft. Versuch mal heute einen Lammrücken zu servieren, der nicht rosa gebraten ist, dann bist du sofort raus aus dem Ding. Ja. Und das ist ja das Spannende, einige Menschen, und das ist das, deshalb auch bei meiner Großkotzigkeit immer wieder die Dankbarkeit und Demut, deshalb glaube ich auch immer noch an das Danke sagen, an jemanden wie dich, der sozusagen den Hut nimmt und sagt, jetzt ist gut. Ohne diese Menschen würden wir das nicht machen. Ohne diese Menschen würden wir nicht die Kreativität, die Vielfalt, die Möglichkeiten haben. Jemand muss das Feld mal vorbereiten. Ohne einen Maradona wird man wahrscheinlich eine Nummer 10 niemals entdeckt haben. Ohne Beckenbauer nie einen richtigen klassischen Vorstopper. Und wir brauchen auch einen Sepp Maier als Torhüter, der sozusagen dem Torhüter sowas wie ein Leben eingehaucht hat. Das ist in der Kunst, in der Musik. Am Ende des Tages ich bin jetzt kein Musiker, aber es gibt eine Notenleiter. Weißt du, so Tonleiter. Notenleiter. Notenschlüssel, Tonleiter. So, es sind immer dieselben Töne, die aneinander gereiht werden. Aber jemand muss sich mal getraut haben, das Ding irgendwie in so ein Elektro-Ding reinzustecken.
Oder
anzuzünden oder Mozart zu sein. Also jemand muss mal angefangen haben damit. Und wir sind in einer sehr glücklichen Situation, dass wir die Menschen noch lebend um uns drum herum haben, die damit angefangen haben an der Stelle. Und das ist halt, und Eckert, ganz ehrlich, wissen wir doch, Eckert ist auch ein verrückter Hund. Ja, also es ist ein Grand Seigneur und ein feiner Mensch, aber so ein verrückter Hund. Und der hat ja auch der hat auch Faustdicke in den Ohren, und der hat der ist auch ein Schelm, und der ist auch aber wenn der was wollte, Ehrgeiz verbindet uns alle. Ja. Ich glaube, ohne Ehrgeiz bist du keine wahrnehmbare Person innerhalb der gastronomischen Landschaft. Also egal, ob du ein Fischhändler bist, ein Lebensmittelhöker, ein Koch, ein Wirt, ein Barmann, du brauchst Ehrgeiz.
Ja, also das glaube ich ist wichtig, Ehrgeiz ist wichtig, aber was ich abnehme, wenn jemand verbissen ist, das kann ich nicht haben. Also Verbissenheit ist für mich irgendwas, was Ehrgeiz ist richtig, hat jeder, wie du sagst. Wenn er den nicht hat, dann kommt er nicht weiter. Aber wenn es dann so verbissen wäre und irgendwas, das ist
nicht sehr auffällig bei den Köchen oder Köchinnen und Köchinnen, ich weiß, müssen wir mal übrigens das Genderneutrale rausgucken. Ja. Meistens um die 40 hört die Verbissenheit auf. Bis 40 sehr verbissen teilweise, sehr viel Ellbogen, sehr viel, ich brauche meinen Platz. Und mit 40 entwickeln...
Aus Ego oder Karriere?
Ich weiß es nicht, aber ich habe so beobachtet, dass ich wahnsinnig viele Köche, und ich habe es nie, warum, oder habe mir nie erklärt, woran es liegt, aber wenn Köche so dieses 40er Alter erreichen, dann werden sie ein Ticken entspannter in ihrer Art und Weise der Kunst auf dem Teller. Und dadurch werden sie oft sehr viel besser. Vorher war es eben sowas, das hatte was gedrückt.
Ja, aber das ist dann verbissen. Das ist dann mit aller Gewalt und ja.
Und dann plötzlich kommt auf einmal Emotion dazu. Auf einmal kommt irgendwas dazu. Irgendwas passiert. Es ist Entspannung. Es ist, also der Unterschied eben zwischen Ehrgeiz und Tim Raue. Tim Raue war ein unglaublich verbissener Hund. Also wirklich ganz streng, sehr hart, sehr detailliert im Ding, wo es auch immer gutes Essen. Aber wenn du jetzt bei ihm isst, dann ist das besser geworden. Das ist brührender, das ist emotionaler, das hat noch mehr Persönlichkeit.
Ja, und Lebenserfahrung halt, ne?
Ja, aber zum Beispiel der Unterschied eben zwischen Besessenheit und Ehrgeiz. Ich hätte besessen versucht, diese Lammschulter oder Zickleinschulter war es, von Hans nachzukochen. wie ein Besessener, stundenlang, nächtelang, irgendwie, bis ich renne. Aber ich hätte nie eine Gelassenheit dabei entwickelt und dadurch wäre es mir auch nie gelungen.
Mhm. Ah ja, das kommt.
Da muss man aber, einfach mal danken.
Da ist auch das Produkt sehr, sehr entscheidend. Ich finde, schau her, ich habe seit 30 Jahren vom Rieder das Lamm aus Niederbayern gehabt. Ich habe nie ein anderes Lamm gekauft.
Ja.
Und das war, ich habe auch gewusst, für mich war immer wichtig, auch so, was ich halt wirklich alle reden, ich habe immer gewusst, oder fast immer, wo es herkommt.
Ja, ja, absolut. Ja.
Und das war immer schon für mich sehr wichtig, ja, dass so, wie es aufgewachsen ist. Ich war dort, ich bin ja selber von einem Bauernhof und ich habe immer, das war mir sehr wichtig. Ich sage, in der Zeit, wo das Viech lebt, muss es ihm gut gehen. Dann muss es gescheit geschlachtet werden, ohne Stress. Mhm. Und dann muss es noch mit Liebe und mit Ehrfurcht verarbeitet werden. Und dann ist alles erreicht. Meine Augen.
Ein ganz lustig, in deinem Intro, was du im Frage-Antwort-Spiel, wer kommt heute, hattest du einen Satz zum Besten gegeben und da musste ich sehr schmunzeln, weil da fand ich, da hat man fast eine gewisse Zickigkeit aus Hans rausgehört.
Na? Ach so,
ich
ja.
Ich mache schon seit Ewigkeit Kalfkopf-Sülze, da braucht mir jetzt niemand mit Nose to Day kommen.
Das ja, ist aber
schon
das,
so, drop the mic als Maul.
Ja, ja. Aber das stimmt ja.
Total.
Das traue ich mir aus zu sagen. Ich habe von Anfang an, ich habe diese Dinge, oder die Backe, die hat vor mir keine gemacht. Die habe ich im Brückenkeller gemacht, weil so viel... Ich konnte diese viele nicht mehr sehen und das war ein großes Haus, da haben wir 150 bei Messe gehabt. Ich habe mir gedacht, du musst jetzt ja schauen, dass ich das irgendwie schneller rauskriege, weil das ist ja auch, wenn du so eine Menge, das war ja bei mir auch im Tantris, du musst ja auch irgendwas machen, was machbar ist.
Ja.
Das musst du jetzt, wenn du da 100.000 Sachen auf einen Teller tust, erstens will ich es nicht, aber zweitens muss es ja auch zum Schicken sein.
Absolut.
Und es muss perfekt rauskommen und es muss, für mich war immer wichtig, dass man das Produkt, das Beste unterstützt und dann, dass es so auf den Teller kommt, dass ich sage, boah, das ist ein Verein.
Gibt es Kollegen, die du richtig scheiße findest?
Ja gut, das ist jetzt...
Wer denn?
Nein, was will ich jetzt sagen? Das ist wirklich eine Frage von dir. Was will ich jetzt sagen? Nein.
Ja, alles tolle Kollegen.
Ja.
Bis auf, meine sehr diplomatische Antwort ist immer, es gibt einige, die ich nicht leiden kann, aber deren Namen werde ich in der Öffentlichkeit nie erwähnen.
Ah, nein, ja, so, ich habe das gehört.
Aber der, was gehört ganz, dazu, dass man auch
Leute ganz ehrlich, nicht ich habe mir, da befasse ich mich nicht damit, ja, weil dann ist mir das.
Meine Frage basiert nur darauf, von wegen, dass du eben sagst, du bist kein Fan von Moden. Ja. Jetzt bin ich mal ein bisschen provokant, aber seid ihr nicht der Beginn von Mode?
Ja.
Wer ihr?
Ich die Alten, die konstruieren auch die.
Weißt du, was ich sagen wollte? Ich zum Beispiel, molekular hätte ich nie, ich kenne Ferrer sehr gut, der war auch ganz oft bei mir zum Essen.
Ja.
Und ich schätze das, was er gemacht hat, aber das wäre nie in meinem Leben, wenn ich das hätte machen müssen, hätte ich nie gemacht.
Warst du da essen?
Nein, bei ihm war ich nicht essen.
Warst du nie essen?
Alles gut, aber es wäre nie meine Art gewesen zu kochen.
Ich war dreimal da essen, zweimal war es scheiße.
Ja. Wo jetzt?
Ferran Adrien.
Meerpulli. Das war nie meine. Für mich war immer Kochen so, ich muss dahinter stehen. Ich würde es jetzt auch gerne essen.
Aber gehörst du zu den Menschen, was der Buhr nicht kennt, das Freder nicht?
Nein,
das ist, was du machst, oder?
Ich habe dich schon verstanden.
Ja. War Pladütsch.
Ja. Nein, das will ich nicht damit sagen.
Ja.
Sondern das wäre jetzt nie eine Art gewesen. Weil wir haben sie oft dann gesagt, ja, wir haben es auch schon gesagt, oder auch geschrieben, ja, ihm fällt nichts mehr ein und er ist altvaterisch oder wie man sagt. Aber es war ich finde, was wichtig ist, dass man auch einen Stil hat.
Absolut.
Und das muss man auch, ich finde, Stil ist wichtig. Egal, was er macht, aber er muss und auch dahinter stehen.
Das war für mich. Aber wenn du sagst, du bist kein Freund vom Moden, dann meinst du jetzt dein eigenes Handwerk, dass du sagst, nee, ich bleib lieber.
Das meine ich nicht damit. Ich bin ja nicht so, dass ich mich gegen irgendwas sperre, sondern Moden, indem dass ich, sag mal, jetzt halt auf alles aufspringen, was andere machen.
Ja.
So in der Art. Ja. Also ich muss jetzt keinen Moos kochen. Sag ich, wenn mir das vielleicht früher eingefallen wäre, Moos hätten wir in Tirol genug gehabt.
Ja, absolut. Das ist auch eine der Dinge, die ich auch nicht ganz verstehe. Aber ein Storytelling.
Ja, aber das ist dem seine. Und das finde ich auch okay. Dann soll jeder so machen, wie er meint.
Ja, aber du bist doch zum Beispiel auch auf eine gewisse Art altmodisch im Sinne von, dass du nicht mit allem mitgehst, nur weil es jetzt gerade irgendwie hip ist.
Ich bin der Reich-Ranitzky der Küchenszene. Ich bin ein wütender alter Mann.
Nee, auf eine gewisse Weise ist das.
Ja, natürlich, aber nein. Also bei mir muss man es ein bisschen differenzieren. Insofern, Ich liebe alle Formen der Küchen. Ich esse die auch gerne. Ich verstehe nicht jede, muss ich auch sagen. Und ich kann schon gar keine umsetzen davon, egal in welcher Form. Ich habe genau mein Level gefunden. Ich fühle mich so wohl in der Welt, in der ich mich bewege.
Ja, das stimmt mein ja so nun auch nicht, dass du nicht jede umsetzen kannst, weil das tust du ja bei Kitchen Impossible. Ja,
nein, nur mal Kitchen darf, Kitchen ist, man darf Kitchen nicht als Realität betrachten. Und ich kann sowas nachbasteln, dass es vor der Kamera ganz gut aussieht, im Bild geht und einer wohlgesonnenen Jury auch nicht zu.
Ja, komm, du kannst schon drüber kommen, jetzt hör auf. Nein, du magst es nicht runterstellen. Nee, aber
nochmal, ich mach mir ja gar nicht klar. Ich weiß genau, wo ich bin. Ich bin ein sehr guter Handwerker und ich habe Verständnis von Kochen. Ich komme sehr dicht dran. Nichtsdestotrotz tue ich mich natürlich schwer und das merke ich manchmal, wenn ich Dinge, also ich lasse mich inspirieren, ich koche die nach und denke, boah, du untalentierter kleiner Haufen Scheiße. Dann denke ich aber, nee, es ist ja gar nicht. Ich versuche gerade ein anderes Instrument zu spielen. Ich mache Musik aber mit meinem Instrument.
Also aber das geht ja anderen genauso. Das ist ja nicht einfach, wenn du irgendwas kriegst und du weißt hinten und vorne nicht, was es ist. Das musst du erst einmal machen.
Also das ist ja nicht mein einfach. Blick ist einfach nur, und da ist unser, glaube ich, sehr ähnlich, dass ich sehr ans Handwerk glaube, sehr ans Produkt glaube, aber dieselben Schwierigkeiten habe. Sozusagen zu sagen, es reicht. Das heißt, auch wir sind im Kreativduktus. Das, was Hans eben gerade im Nebensatz hat fallen lassen, dass man ihm gesagt hat, ja, der kocht ja nur noch diesen traditionellen, den alten, altbekannten Kram. Das Original, was der Gobo Yoma über mich geschrieben hat, der hat mal geschrieben, irgendwie so, naja, das ist halt nichts Besonderes, keine Kreativität, da braucht man nicht unbedingt hin, wo ich sage, ja, aber ich bin ja auch kein Kreativkoch, ich koche ja Tradition. Wie kann man mir das, was ich mache, vorwerfen, als Fehlleistung, wenn ich ein klares Paradigma für mich ausgesprochen habe, für Tradition. Mhm. Ich bin ein Freund von Wirtshäusern, ich bin ein Freund von Gasthäusern, ich bin ein Freund von klassischer, butterlastiger, traditioneller französischer Hochküche. Ich bin kein Freund noch von der alten Welt, der denke, wie man eine Küche führt, wie das serviert werden muss. Davon bin ich überhaupt kein Freund. Das nervt mich, das langweilt mich, weil ich einfach in meiner Welt ganz anders bin. Aber von der Küche her bin ich ganz klar. Neuen Moden bin ich auch nur begrenzt aufgeschlossen gegenüber. Nicht wegen der Küche, sondern wegen der Presse. Weil irgendwelche schlecht ausgebildeten Menschen entdecken irgendwas, was sich gut schreiben lässt. Nost Hotel, irgendein Schlagwort, Nova Regio, die New Nordic, die Alpine. So. Die Küche selber ist brillant. Ich mag nur die Begrifflichkeit. Ich mache auch Haute Cuisine nicht den Begriff.
Aber findest du nicht auch, gerade jetzt, weil ich sagen, Nost Hotel, ich meine, das ist ja doch das Natürlichste oder das Normalste, was eigentlich jeder Koch drin haben muss, dass er alles verwendet und nicht nur das Filet und den Rücken oder was.
Manche wollen das, aber die meisten wollen das nicht so sehr.
Wie? Ich einmal ganz kurz erklären, Nose to Tail bedeutet am Ende des Tages die komplette Verwertung eines Viechs, richtig?
Ja, vom Kopf bis zum
Schwanz. Ich hatte nämlich, bitte behalte deinen Gedanken, Hans, ich habe eine bitterböse E-Mail bekommen von einem Zuhörer, der mich fragte, was ich in diesem Podcast suche, weil ich habe ja gar keine Ahnung anhand der Frage, die ich jetzt wie diese eben stelle, nur ich stelle die ja nicht für mich, sondern für den einen oder anderen Zuhörer, der kein Gastronom ist.
Ich will das mal, nur du verstehst sie auch, du stellst sie auch für dich, weil du selber keine Ahnung hast. Und das ist das Angenehme.
Kann ich dadurch dann ja.
Nein, nochmal, ich meine das jetzt gar nicht negativ, sonst ist das Angenehme. Sonst hätten wir hier einen Nerd-Talk. Sonst hätten wir ein in uns geschlossenes Gespräch.
Genau.
Und viele Menschen können damit nichts anfangen. Und deshalb ist es umso schöner, genau die Frage zu stellen, auch mal zu sagen, was heißt das eigentlich?
Hans, ich werde dich öfters einladen. Tim ist heute sehr, sehr zahm. Er ist Hans-zahm sozusagen.
Ich bin Hans-zahm.
Aber ich finde auch, weißt du, was mir manchmal, auch die jungen Köche, dass sie heute, sie können auch mit dem Wiesenspray umgehen, aber einen guten Fond, einen guten Kartoffelsalat, eine gute, das gut zu machen. Stehen wir ja an hin. Von den Jungen und lass einen guten Kartoffelsalat, einen Jus, eine gute Soße oder lass ein Hollandaise machen. Ja. Das machen.
Ja.
Aber das sage ich dir, von 20 kenne ich 5.
Ganz interessant, ist natürlich auch ein Gespräch.
Siehst du das auch so?
Ja und nein. Also ich sehe es so, dass es...
Mich ist gewundert nämlich.
Was?
Wenn du das so sehen würdest.
Na, ich sehe es so, das Handwerk geht verloren in vielen Bereichen. Allerdings hat sich das Handwerk auch in vielen anderen Bereichen geöffnet. Das heißt, die Köche, und das sehe ich an meinen, die haben Fertigkeiten, die besitze ich nicht. So, ich weiß nicht, wie man bestimmte Dinge macht. Und vielleicht weiß ich noch, wie man eine klassische Farce macht, aber weiß ich, wie eine Sphärifikation funktioniert? Nee, interessiert mich auch nicht. Beides ist eine Technik. So, das eine ist eine Emulsion, das andere ist auch eine Emulsion, die aber durch zwei Flüssigkeiten hergestellt ist. Es ist irgendwie das Gleiche. Aber ich bin alter Mann und sage, wer braucht das? Brauche ich irgendwas in Stickstoff gefroren? Brauche ich nicht wirklich, ist für mich nur Pseudotheater. Auf der anderen Seite wird das erste Eis gerührt. Also das ist immer so eine Frage des wo ich bin mit was groß geworden. Was ich mich frage, wie weit dieses Wissen, außer einem kulturhistorischen Wissen, welche Bedeutung das noch für eine Küche hat in 20 Jahren. Wir haben noch Turnieren gelernt. Ich habe es noch gelernt, hat überhaupt keine Bedeutung mehr. Ich habe anderthalb Jahre kistenweise turniert und
gemacht. Turnier muss nicht wiederkommen, weil ich finde, das
wird auch nicht so wiederkommen.
Überflüssig, ja. Weil du schmeißt eigentlich das Beste weg.
Ja.
Ja, und ich finde, wenn du so eine Kiste hast, dann kriegst du zwei Handvoll raus. Das finde ich, das war,
damit ich das vom ersten Jahr habe ich nie gemacht.
Ich habe
Turnier an jeder von uns.
Das ist für mich kein, das hat nichts mit Kochen zu tun. Das ist ja irgendwo, das ist auch wieder so, wo man dann das nicht wertschätzt, weil man zu viel wegschmeißt.
Ja. Ich glaube halt auch, dass, guck mal, in der Branche, als ich angefangen habe, da hatte die Küche 33 Köche. Als ich aufgehört habe, hatte sie noch 13, zum Schluss waren es noch 4. Dieselbe Küche, dieselben Outlets, dasselbe Ding. Also Küche verändert sich auch.
Personal, ja, Moment, aus welchem Grund? Aus Kostengründen?
Kostengründen. Du musst ja immer härter
kalkulieren. Das Essen ist aber trotzdem genauso rausgeschickt worden.
Naja, also, wir haben dann halt, geht ja nicht, wir haben Zutaten dann eingekauft und haben dann mehr Kräuter drüber gemacht.
Also wenn das gehen würde, sehr streistig und dann 4 machen es genauso, dann.
Also wir müssen ja allgemein Gastronomie, nicht nur von der hochdotierten, also auch gewertschätzten Gastronomie, wo man einen gewissen Kurs für nehmen kann, auch muss, nochmal, muss, ganz wichtig. Ich habe ja immer das Argument, kein Hauptgang dieser Welt kann eigentlich unter wirtschaftlichen Aspekten unter 40 Euro kosten.
Ja. Das hast du gesagt.
Denn nicht die Ware ist das alles entscheidend. Nochmal, wir wollen Mitarbeiter haben, wir müssen die Anschaffungskosten einer Küche, es wird alles wahnsinnig teuer. So eine Küche wie in der Bollerei, die kostet mal eine Dreiviertelmillion. Ja. Das ist aber mal so, was? Dreiviertelmillion, bist du irre? Eine Million für ein Restaurant, bist du vollkommen irre? Das waren früher kleine Kneipen. Aber das ist nun mal gerade so. Also musst du härter und härter wirtschaftlich auch arbeiten können. Saisonale Schwankungen sehen wir jetzt ja gerade durch Corona, ein Jahr Schließungszeit irgendwie, was das einfach zur Konsequenz haben kann. Es sind in meinen Augen 90% in ihrer Existenz bedroht, wenn das nicht sofort von 0 auf 100 wieder hochgeht.
Ja.
Wenn die werden gerade in der Phase des Zwischenstarts, da werden die eigentlichen Pleiten entstehen. Da wird das eigentlich Spannende sein, weil da kommen wieder die Kosten hoch. Und wenn du die Kosten nicht durch Einnahmen einnehmen kannst, dann stehen wir vor einer echten Katastrophe. Das wollte ich einfach nur sagen. Und jetzt mache ich den Bogen zu. Muss man noch Soßen kochen über 24 Stunden in der Zukunft? Kann man das überhaupt noch?
Nein, das habe ich ja nie gemacht. 24 Stunden muss für mich keine Soße kochen. Sondern für mich muss, das geht in 3-4 Stunden, ist sie fertig. Also wenn ich einen kleinen Schieß...
Ja, weil hey, du musst noch mal ein Jahr wieder Küchenchef sein, dann komme ich noch mal in die Lehre. Wie geht das in 3-4 Stunden?
Was? Ja, aber das ist auch nicht... Ich war nie ein Freund, wenn du 10 Liter auf einen halben Liter runter reduzierst. Das ist beschwerend, weil das ist ja, im Prinzip ist es Kleister.
Ja, richtig.
Ja? Und, ja, genau. Und eine Soße muss leicht sein, eine Soße muss eine Spitzigkeit, eine Soße muss, wie du auch vorhin gesagt hast bei den Namen, da habe ich gar nicht viel gemacht.
Ja.
Und das ist es.
Ja. Ja.
Aber ich glaube.
Also die Frage ist halt wirklich, das gesamte Gastronomie im Umbruch ist. Muss Service noch Ewigkeiten lernen, wie man. Ah, jetzt ist es schwer, das zu definieren. Muss Service noch lernen, wie man eine klassische Tafel eindeckt? Als Beispiel mal. Wie man die 7 verschiedenen Messer nennt, etc. mit Aufwand. Muss ein Koch noch Garnituren lernen, als Beispiel? Gibt es noch spielen die noch eine Rolle in der Zukunft? Oder ist nicht die Kulinarik inzwischen? Früher hast du damit geglänzt, das meine ich nicht einschränken. Der eine hat den Lammrücken besser rosa gebraten und die Soße war sauberer gezogen. Dann. Ich habe in einem Sterneladen gearbeitet, der würde heute noch nicht mal einen besseren Mittagstisch abgeben. Das, also von dem Niveau her, wie die Küche sich insgesamt doch weiterentwickelt hat. Ne? Darüber ist eine ganze Menge Traditionswissen und Detailwissen verloren gegangen, aber die Bandbreite des großen Wissens, das ist schon sehr viel größer geworden. Guck mal, ich musste Steinbutt, Heilbutt, Lachs, Forelle, Scholle, Karpfen lernen. 5 Fische. Versuchen wir mit den 5 Fischen heute eine Speisekarte zu beherrschen. Da gibt es so viele Meinungen inzwischen drüber, dass das gar nicht mehr funktioniert. Du musst Exotik, du musst Preise, Zubereitungsmethoden, Dinge, kulturelle Einflüsse. Zucchini, Aubergine war damals crazy.
Aber jetzt lass doch Hans erstmal die erste Frage beantworten.
Nein, aber es kommt ja immer wieder mehr darauf zu. Ich glaube, was in Zukunft schwierig ist, schau, dass du ein regionales, ist ja auch sehr regionale Ding.
Ja.
Was ich auch schon immer gesagt habe, heute einen guten wenn ich heute irgendwo auf Land bin, ich habe da eine Forelle irgendwo in der Nähe, dann muss ich keinen irgendwelchen Fisch von irgendwo her haben, sondern mache diese Forelle. Aber die gut zuzubereiten, die so auf den Tisch zu kriegen, dass ich sage, wow, das ist eigentlich, wo jeder sagt, dass sie nicht trocken ist, dass sie einfach perfekt gegart und gemacht ist. Ich glaube, das, auf das kommt es immer mehr drauf an. Und dass man auch schaut, dass man wirklich aus, die Sachen auch aus der, so gut es geht, aus der Region nimmt, ja. Und auch die, was ich ja wichtig finde, dass man die kleinen Bauern unterstützt oder die Leute. Ich habe 2, 3 Leute gehabt, die haben mir die Pilze gebracht, ja.
Aber warst du einfach, oder Tim, ist Hans einfach schon immer so gewesen, dass du dieses Nachhaltige und das regionale Intus hast?
Ich hab das gemacht, aber ich habe nie drüber nachgedacht, weil es für mich einfach normal war.
Ja.
Ich muss ein bisschen aufpassen mit meiner, dass ich mich nicht mir das nicht endgültig mit meinen deutschen Kollegen versau. Ich sage immer, die Österreicher sind die besseren deutschen Köche. Das ist so, die haben eine. Die werden in einem Genussumfeld ländlich und bodenständig groß. Das ist so eine
Na, sie werden halt auch ländlicher groß, ne?
Das meine ich ja, ne? Das ist einfach so das Ding.
Schon, ja.
Wenig. Eine alpine Küche existiert da schon seit 1000 Jahren. Irgendwann brauchst du nur einen neuen Begriff, um diese, das Kaisers neue Kleider ist es am Ende des Tages. Das heißt, sie haben eine Handwerklichkeit, ein Grundverständnis, eine Begeisterung für einfache Dinge. Das, was der Italiener vor der Pizza hat, das hat der Österreicher mit den Grammelknödel. Bei den Deutschen ist es so ein bisschen höher, schneller, weiter. Wir im Herzen lieben wir das, was wir essen und was wir heimisch auf den Teller packen. Aber nach außen ist manchmal das Bling-Bling-Schild und der Name wichtiger als der eigentliche Inhalt, für mich gefühlt. Und wie komme ich da jetzt drauf? Was war die Frage?
Die Eingangsfrage war eigentlich von dir gewesen, wie wichtig ist es noch, dass der Service zum Beispiel korrekt eindeckt mit 7 verschiedenen Messern und 7 verschiedenen Gabeln oder dass der Koch noch die Garnitur lernt.
Ja. Das war die Ursprungsfrage. Ich habe noch eine andere These gerade. Und zwar, ich sag mal, ich bin jetzt ein Gasthof. Ich würde mich als Gasthofküche bezeichnen, zwar in einem urbanen Umfeld, aber
Bullerei,
alles, was ich bislang mache. Ich habe gerade überlegt, ob ich der Vorreiter für die gehobene Küche bin. Für die derzeitige Sterneküche.
In Deutschland?
Generell, weltweit.
Na klar, aber das weiß man
nicht. Einer der Influencer insofern, dass die Küche, mit der Hans und andere sozusagen gestartet sind, ist irgendwann mal auch durch Medien und mediale Darstellung, auch von Köchen, zu einer Steinbutt-Trüffel-Hummer-Küche verkommen. In der Wahrnehmung, immer nur in der Wahrnehmung, im Allgemeinbild. Da bin ich das erste Mal gegen angegangen. Da habe ich das erste Mal, ne, das will ich nicht, ich will Fleischpflanzerl, ich mache da. Und hatte große Schwierigkeiten, damit eine Wahrnehmung zu bekommen, weil ich sage, aber ist das Gute? Eigentlich wollte ich nur aufmüpfen. Ich wollte revolutionieren mal. So, dann fing, und dann hieß es so, seit der Schubeck-Werbung eben drum.
Härter.
Ja, härter.
Eben drum. Drum.
Habe ich gedacht so, jetzt wird mir das Feld auch noch genommen. Jetzt rührt der Schubeck in meiner Suppe rum. Was soll das? Also habe ich gefangen, wieder feiner zu denken. Ich habe dann so ein bisschen exotischer gedacht. Habe mich bewegt. Und dann ist das so ein bisschen, die Japanologie ist sehr stark in der Küche. Und da bin ich eigentlich auch schon wieder weg. Ich reduziere gerade sehr italienisch, klassisch, französisch wieder. Seit mehreren Jahren rede ich mit Freunden darüber, ein Stück Fleisch, Soße. Jetzt frage ich mich allerdings nur, bilde ich mir das nur ein? Oder sind wir nicht in einem ewigen Wandel, dass immer die jeweilige Gegengröße sozusagen genau das Gegenteil macht von der anderen? Soll heißen, brutal regional, Nose to Tail, ist das nicht eine logische Konsequenz von Steinbutt und Filetfresserei gewesen? Jetzt kommt die im belanglos Nirvana des Mainstream-Kopiistentums an, diese Art der Küche. Und natürlich kommt dann die klassische Küche und sagt, nein, wir machen Nose to Tail, wir gehen wieder zurück. Weniger Steinbutt, weniger Hummer, weniger Ding. Dadurch wird die andere Küche jetzt wieder in die Exotik zurück. Verstehst du ein bisschen, was ich meine?
Ja, ja.
Oder ist das sehr wirr, was ich sage?
Nee, also ich denke nicht, aber ich würde es jetzt so interpretieren, dass du einfach sagst, es kommt alles wieder.
Ja.
Hättest du mir das vor 10 Minuten sagen können? Dann hätte ich mir das Ganze
gespart. Ja, aber ist auch schön. Du kommst heute so wenig zu Wort. Also, wir waren stehen geblieben bei oder kommt geistig, alles wieder in Mode? Ja, oder geistig. Wie Tim 10 Minuten lang erzählen würde, kommt alles wieder in Mode.
Ja, und vor allen Dingen, das ist auch geil. Am Ende des Tages ist es gibt wenig Innovation in unserer Branche. Es gibt viele, ich sag mal, ja, wenig Innovationen, die nachhaltig sind. Dazu gehört die Nouvelle Cuisine. Dazu gehört definitiv, die Nouvelle Cuisine ist bis heute aktuell auf jedem Teller. Dazu gehört für mich auch die Modernist oder Molekularküche, weil sie einfach in der Technik der Küche und in der Geschmacksherstellung und Möglichkeiten, Dinge auf den Teller zu bringen, wahnsinnig viel getan hat. War nicht alles sinnvoll, sagen auch die ganz Großen. Und ich glaube auch, dass jemand mit der Ernsthaftigkeit eines René Redzepis, also aus dem Noma, in unter anderem, das sind halt so die
Kopenhagen,
auch Unfassbares geleistet haben für ein Verständnis der neuen Regionalität, was sehr viel nachhaltig und ich sag mal oder mehr nachdenkenden Köchen zu sehr viel Bühne verholfen haben. So, das sind für mich die, aber eine Küche, die geht halt niemals, und das ist die Fleischpflanzerei. Also das ist einfach, das ist Gulasch, Hackfleisch, Frikadelle, Kartoffelklöße. Wird niemals gehen. Ach, niemals, schade. Nein, wird niemals gehen. Wird
ach
niemals,
so, gehen im Sinne von die Bleibe.
Ist immer da. Okay,
niemals
ist
gehen.
So, ja. Ist dachte, immer da.
Ich habe es auch.
Nein. Das sieht
Schnappatmung bei
nein. Ist es nicht. Es ist, es,
am Ende die Frage ist, Pflanze halt viel schöner ist als Frikadelle.
Ja.
Also kommt drauf an.
Am Ende ist, es geht ja nur, dass es gut schmeckt.
Ja,
genau. Ist, und wenn du auch, schau, ich habe es ja schon manchmal gesehen bei dir, wenn du irgendwo bist und du kriegst so einen guten Knödel, wenn ich auf einem Almond bin oder ich kriege so einen guten Speckknödel oder so einen Spinatknödel und der braune Butter drüber, ja, was will ich mehr?
Richtig.
Ich glaube, es kommt da immer drauf an, wo ich bin.
Ja.
Wenn ich jetzt auf einem Almond bin, will ich keine Sitzungen haben, sondern
na, das ist skurril, da funktioniert gut. Nein, das stimmt.
Also ja, da will ich, aber wenn ich da einen guten Knödel kriege, mit dem Kraut oder guten Suppen, dann bin ich
so. Und jetzt bist du aber, jetzt lebst du aber dein Leben lang auf dem Berg. Irgendwann hängen dir die Knödel auch zum Hals raus und dann willst du halt mal eine Siedlung haben.
Nein.
Das ist ja das Komische.
Das meine ich ja. Aber ich meine, den Gast oder der was auf dem Berg geht oder zum Skifahren, da will ich keine Siedlung mit oben haben. Aber natürlich will ich das einmal essen, aber nicht am Berg um.
Ich muss immer einen Aufruf machen, weil vielleicht bin ich da wahnsinnig unfair und dann hab da einfach den Blick selber für verloren. Ich werde ja sehr oft gefragt, wenn Menschen von außerhalb in die Bullerei kommen, wo sie noch essen gehen sollen. Dann gebe ich gängige Empfehlungen, wo ich mich wohlfühle.
Na, sag mal.
Dann gebe ich gängige Empfehlungen, in denen ich mich wohlfühle. Und dann kommen die Fragen, und wo kann ich ein gutes Fischbrötchen essen? Und dann stehe ich ganz oft da
wüsste ich aber was.
Und sage, ich habe gar keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe so selten das Bedürfnis nach Fischbrötchen in Hamburg. Dasselbe wiederum erlebe ich aber an mir, wenn ich auf einer Insel wie Sylt bin. Dann bin ich, ist das Wasser da, da habe ich sogar Lust auf Bier und ich trinke überhaupt kein Bier. So, dann bin ich durch irgendwas, ist so, da habe ich keine Lust auf einen Grauburgunder, da will ich ein schönes Bier und eine Fischsemmel haben. Und das Essen immer noch so funktioniert. Wenn ich nach Österreich gehe, dann möchte ich irgendwie was Lokales, was Regionales haben. Wenn ich nach Bayern oder nach München gehe, irgendwie habe ich Bock auf Weißwurst.
Aber das ist doch eigentlich das Schöne, ne?
Das ist fantastisch.
Also wirklich an Kulinarik.
Und das wird halt immer bleiben. Ja. Also die Region, egal wie die Welt zusammenrückt, wir werden weiter regionale Unterschiedlichkeiten im Wesentlichen in der Kulinarik haben.
Ja, das muss auch bestehen, weil ich finde das ja ganz wichtig, weil das ist, gehört ja zur Kultur dazu, ja.
Und früher war es auch so, ein Hamburger war HSV-Fan fertig, ein Münchner war Bayern-Fan fertig. Heute kenne ich mehr Bayern-Fans in Hamburg als HSV-Fans in Hamburg.
Ja, weil es auch nicht so viele gebürtige Hamburger gibt, da kann ich ein Lied von singen. Alle, die ich jetzt seit 2006 kennengelernt habe, die wenigsten sind gebürtige Hamburger. Hier in Hamburg.
Dann bist du so ein Exil-Berliner, ne? Das ist so wie.
Ja, aus Frankfurt komme ich ja.
Ja, ich weiß, aber du, in Berlin ist ja ähnlich.
Ja, also,
einen echten Berliner zu treffen, wird immer schwerer.
Ich bin es immer gewohnt, dass ein Diss kommt, aber du bist heute tatsächlich sehr undissig unterwegs, deswegen habe ich es nicht gleich geschnallt.
Ich disse dich schon lange nicht mehr.
Ja, genau.
Schon lange seit nicht mehr.
16 Uhr.
Na, ist jetzt mal aufgefallen.
Ja, das
Lava, davor war wer? Luki.
Winscheid. Luki und Winscheid, ja.
Winscheid. Das stimmt. Und in allen drei Folgen war ich sehr respektvoll mit dir.
Ja, so hatten wir das vertraglich vereinbart. Ja.
Ich hab ihn jetzt mal gelesen.
Hast du ihn gelesen?
Ich habe ihn gelesen.
Ich musste an dich denken, Tim, als ich eine Sendung gesehen habe mit Hans, und zwar Lebenslinien.
Aha, da hat der Fernsehen gemacht.
Hier, BR, ja. Mhm. Das ist nein, das ist nicht das Prostituiertenfernsehen, was du machst. Das ist echtes Fernsehen. Drittes Programm ist
okay,
das.
Okay, okay.
Da gibt's keine Werbung.
Das ist Arte sozusagen.
Nee, da gibt's keine Werbung. Und da erzählt Hans von den Bohnen seiner Mutter, dass ihm schon das Wasser im Munde zusammengelaufen ist. Sie kommt aus dem Garten, kocht diese Bohnen, schwenkt sie an, Zwiebeln, Speck zum Schluss dazu, Brot und Butter, Semmelbrösel und eine gute Milch dazu. Das langt.
Ja.
Da musste ich an dich denken, erzählst du mir auch schon seit 2-3 Jahren, so dieses, die Geschichte eines Gerichtes und die Emotionalität. Hm? Gepaart, besser geht's nicht. Hm? Und dann ist es eigentlich scheißegal, ob es ein 5-Gänge-Menü ist oder ein Bohnen mit Speck. Hm?
Ja, ich glaube, das bleibt dir im Kopf. Das bleibt einfach auf der Zunge. Das vergisst du nicht. Das
ist wie Musik.
Ja, genau so ist es. Und das war immer so diese Einfachheit. Bei uns war es ganz einfach. Wirklich ein Bauernhof in den Bergen.
Wie viele Kinder wart ihr?
3.
3. Hat jemand den Hof übernommen?
Ja, Gott sei Dank, mein Bruder.
Ja.
Ja.
Noch aktiv?
Ja.
Mit was war das? Milch oder
ja,
was
Milch,
war
ja, Milch? Ja, aber klein, der 13 Stück Viech. Das ist klein, aber das ist, der liebt, der ist Bauer wie ich Koch. Aber ja, seine Kühe.
War dein Bruder bei dir essen?
Ja.
Wie oft?
Ja, schon Bommel.
Und war der dann eher so,
was hat er angehabt?
Ja, das ist so ein bisschen, aber hat er denn versucht mitzuspielen oder hast du für ihn anders gekocht?
Nein. Ganz normal, wie immer kochen. Ja, der hat schon Geschmack auch, ja, so ist es nicht, ja. Aber die waren natürlich, klar, das hat ihn auch gefreut. Und
aber ich sag mal,
Schwester auch, und, ja.
Also jetzt, aber für so einen Milchbauern, in Anführungszeichen, 13 Viecher, was du sagst, der dann ins visuell doch schon irritierende Tantris reinmarschiert und sagt, mein Bruder kocht da, der denkt doch auch, du hast nicht
Ich
bin der Bruder vom Hans, ja, ist klar.
Nein, aber schau, ich habe von ihm jedes Jahr, wenn es gut gegangen ist, habe ich einen Rind bekommen und vielleicht zwei Kälber.
Ja.
Das ist einfach, das ist ein Fleisch, das kostet einfach nicht. Ich habe ja ganz viel Fleisch aus Tirol und so. Und das ist schon noch, das ist einfach anders. Mhm. Ja, und auch ich sage immer, ein Beispiel. Wenn wir heimfahren, dann müssen wir immer in den Stall raus und dann hat er immer gesagt, du schau her, jetzt kriegst du dann das Kalbe und so. Und letztes Jahr noch, in den Stall raus und dann waren 3 junge Kalbe drin.
Ja.
Und dann sind die, da ist in den Kalbestall rein, dann sind sie alle zu ihm gekommen und eine hat dann den Kopf auf seine Schulter gelegt. Und dann hat er das erste Mal gesagt, du sag, ich kann das dir nicht geben. Ich verstehe es, lass dich jetzt noch leben. Ja, weißt du, das ist auch dieses, aber ich habe immer zu ihm gesagt, schau her, sie leben bei dir gut, du schlachtest gut und dann verarbeiten sie mir. Was kann es Besseres geben?
Gab es in den 30 Jahren Tantris, wie hast du, Sebastian? Sebastian hat ja schon eigentlich gesagt, dass du jeden Tag gerne zur Arbeit gegangen bist oder jedenfalls keinen Tag ungerne. In 30 Jahren, und auch der Laden unterlag ja zumindest Wahrnehmungsmoden, gab es nicht den Moment, wo du gedacht hast, boah, ist es mal Zeit, einen Tapetenwechsel zu machen? Nur das Gefühl.
Na?
Niemals.
Nein, niemals. Kann ich jetzt wirklich ganz offen über die, würde es ja sagen, ich war nie da, dass ich sage, genau, jetzt will ich was anderes.
Also ich will nicht drauf rumreiten, aber das ist halt so, ich kann halt auch nicht anders als brillant. Deshalb, wenn du mich fragst, wie kann man so brillant werden, dann kann ich sagen, weiß nicht, ich bin so geboren.
Das stimmt.
Nein, aber du bist...
So ist das einfach. Ja.
Du hast das Glück.
Er hat einfach das Glück.
Nein, aber du bist ja wirklich ein Vorbild auch im heutigen Gespräch an Demut und Klarheit und Ding. Und gerade dann ist es interessant zu erfahren, wenn es auch mal Momente des Zweifels gab, wie man darüber sich auch hinweg transportieren kann. Das ist nicht einfach nur zu sagen, ja, es gehört halt dazu, sondern nee, es gab mal Momente, wo ich dann dachte, boah, Klientel, das, dies, jenes, irgendwie der Chef war nicht mehr frei oder was auch immer.
Na, du hast jetzt vielleicht mal jeden Tag, wo du, aber das ist mal, wo es vielleicht nicht so gut drauf war, aber ich habe nie den Gedanken gehabt, dass ich mich, aber das war auch so das hatte ja auch mit dem Reichbau zu tun, das war einfach, weil es passt hat.
Oder hat das was damit zu tun, dass das nicht dein Laden ist? Weil du bist Koch in einem Laden, der nicht dir gehört. Du warst Koch in einem Laden, der dir gehört. Das heißt, vielleicht hat man auch wirtschaftliche
Was soll der Unterschied? Ich
muss Wirtschaftlichkeit?
Ja, gut, aber mein Ding war ja auch immer, dass es wirtschaftlich ist. Weil wenn das irgendwann nicht gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich der Erste gewesen, was dran wäre auch. Verstehst?
Ja.
Ich meine, heute ist es nicht mehr so, dass... Für mich war immer auch wichtig... gut zu kochen und auch, dass am Ende des Monats das auch passt, wirtschaftlich.
Ja.
Das war immer mein Bestreben.
Also hast du ein gewisses Sicherheitsdenken auch? Oder?
Ja.
Also das ist einer der Gründe, warum du dich nie selbstständig gemacht hast.
Ja, weil ich habe im Prinzip alles gehabt. Ich habe alles gehabt und habe aber auch ich habe auch geschaut, dass wirtschaftlich gut passt. Ja.
Ich habe ja auch alles, aber trotzdem komme ich nicht zur Ruhe. Also ich suche ja den Ruhepunkt. Ich suche ja den Punkt sozusagen, zu sagen, okay, es ist gut. So, ich bin viel drin, aber ich merke, dass wenn ich zur Ruhe komme und genießen könnte, da wird irgendwas unruhig. Und es soll nicht heißen, dass ich mehr will, sondern aber nur, ich brauche in meinem Leben, ich brauche Veränderung. Routine bin ich ganz schlecht drin. Deshalb glaube ich auch, das ist einer der wesentlichen Punkte, warum ich nie ein Spitzenkoch werde, weil du musst Dinge auch Wiederholung und du musst Verbesserung. Manchmal sind es nur kleine Nuancen, eine Salzdrehung weniger. Wie gesagt, ich habe mit Eckart ja mal das Kochbuch gemacht und der hat ein Salatdressing, ich habe übrigens eine Frage gleich dafür, ein Salatdressing gemacht. Alter, wie geil ist das? Was Essigöl? Das mache ich Salz, Pfeffer, ein bisschen Süße rein, Dankeschön. Warum schmeckt seins geil? Und meins schmeckt wie Essigöl mit Salz und Pfeffer. So, das ist, da gehört schon eben auch viel Wiederholung dazu und Routine. Und manchmal erwische ich mich dabei, dass ich inzwischen, dadurch, dass ich auch nicht mehr täglich am Herd stehe, auch echte, ich sag mal, grobmotorische Schwächen entwickle. Musste neulich mal Süßwasserfische filetieren.
Aber vielleicht
also Dynamitfischen wäre besser für dich.
Aber vielleicht isst du bei dem Dressing auch Ehrfurcht mit?
Nein.
Nee?
Nein, da stelle ich auf neutral. Also den Respekt muss man sich verdienen und den kann man sich bei mir kulinarisch eigentlich auch nur auf der Zunge verdienen. Das muss mich berühren, das muss mich abholen. Das ist nochmal, das war natürlich, weiß ich, wer Hans Haase, aber ich war auch schon bei anderen großen Köchen und habe gedacht so, verstehe ich nicht. Mhm. Verstehe ich jetzt wirklich nicht. Also bei aller Liebe, das ist jetzt so, das ist, muss irgendwann mal gewesen sein, aber das ist es jetzt nicht mehr. Und das ist ja bei Hans und bei Eckart eben immer da. Es ist da. Fertig.
Und was willst du wissen, wie es geht?
Ja, wie man dieses, aber er sagt ja, er hat's einfach. Das ist so, er hat ja gar kein Rezept dafür, sondern er hat's einfach. Er sagt einfach, nee, das ist mir genug. Fertig. Und bei mir ist ja eine Unruhe drin. Das ist so, ich habe ein Projekt abgeschlossen, könnte längst genießen und könnte längst Dinge auch mal ruhiger angehen und könnte so vorbereiten. Und ich habe große Sorgen, dass ich nicht zur Ruhe komme.
Ja, die Frage ist ja auch, Hans, das mit
du bist ja, du bist ja, du bist ja nur viel jünger wie ich. Ja, ich meine, ich habe ja jetzt auch ein gewisses Alter. Und für mich war ja auch, ganz ehrlich, schau, wie viele, irgendwann habe ich mir gesagt, erstens war es jetzt nicht der Laden, was mir gehört, ganz klar, aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt bis 70 da drin stehe noch,
ja.
Du, irgendwann drang es mir aus. Ja, ich will doch noch jetzt mit meiner Frau was machen. Ich will noch Dinge machen, was mir Spaß machen. Mit 70 oder 50 vielleicht kann ich es nicht mehr. Und dann hätte ich gesagt, ja, hätte ich doch.
Nochmal, ich verstehe das total.
Ich stelle das überhaupt nicht in Frage.
Ich frage, wie es geht.
Ich glaube, du musst es einfach wollen und du musst auch ein Ziel haben hinterher und du musst es einfach... Ja, ich habe auch nicht so. Eins habe ich immer gewusst. Ich wollte, ob ich jetzt zum Hebel oder irgendwo hin wollte, ich habe immer gewusst, was ich machen will. Und das habe ich durchgezogen und dann, ja. Aber nicht mit aller Gewalt, sondern einfach. Ja.
Aber gibt es denn irgendwas im Leben, wo du gesagt hast, hätte ich mal machen können? Hätte ich noch mal Lust gehabt?
Puh, ja. Vielleicht wollte man noch was ein, ja. Im Moment ist das einfach. Ich glaube, was auch schon wichtig ist, dass man auch ja dankbar ist und was man bis jetzt hat machen dürfen und erreicht hat oder ja, ich glaube, das ist auch wichtig. Dankbar und auch ja, dass man.
Wenn du von sowas sagst wie die Menschen, die Köche oder Mitarbeiter können nicht mehr gescheit kochen in einigen Bereichen, ne? Ist das nicht eventuell wäre das nicht eine tolle Option? Das Wissen, was du hast, das Können, was du hast, an die nächste Generation weiterzugeben, vielleicht als Art Lehrer?
Ich glaube, ich habe ja schon.
Du hast eine Kochschule.
Schon viele dahin gebracht, ja.
Ja, aber jetzt eben Menschen, denen das vielleicht nicht irgendwie. Also nochmal, ich sage ja immer wieder, ich will bei dir in die Lehre gehen. So, und wenn ich jetzt wüsste, dass Hans Haas es gibt ein Hans Haas Stipendium, 4 Wochen lang Soßen-Grundkochkurs, nicht für eine Hausfrau, sondern wie ein Koch denkt, die Mechanismen, das Ganze. Glaub mal, dass meine Azubis da alle stehen werden.
Ja, du hast ja eine Kochschule, oder?
Ja, habe ich gehabt.
Hattest.
Ja, habe ich. Hatte. Aber die war auch, das war Wahnsinn, wie die ja gelaufen ist und wie
Du könntest doch Hans jetzt buchen.
Ja, ja, klar.
Das ist doch,
was ich die ganze Zeit vorbereite.
Ja, ja,
ich suchte den Moment der Schwäche.
Ich wollte die ganze Zeit nach diese Frage.
Das ist doch ein Moment der Schwäche.
Ja, Tim, du musst ein Package rausmachen. Plus Kitchen Impossible.
Ja, genau.
Du machst ein ganzes Package raus.
Vorher vier Monate Kokos.
Du darfst doch nicht sagen, was ich gerade vorhabe.
Ich wusste ja nicht, dass ich deine Gedanken
lese. Du fragst mich gerade, ob ich sie gut finde, die da sitzt irgendwie und sie hört das. Und was soll ich jetzt sagen? Ja, ja, das soll ich schmutzen. Mann, Scheißstrategie. Das ist ein Scheißstrategie, elender Hund, du. Nee, aber liest du dir sowas noch am Herzen oder sagst du einfach, nee, Gastronomie ist für mich jetzt durch?
Ja, im Moment ist es schon mal durch, muss ich gerade sagen. Und, ja. Aber ich schließe jetzt da nichts aus, aber jetzt ist es mal einfach, ja, ich will jetzt mal andere Dinge.
Das ist so gut. Ja? Also ich finde das richtig geil. Ich bewundere das total. Ich finde es sehr, sehr, sehr schade. Aber ich werde die. Steter Tropfen holt den Stein.
Hier, lass uns mal ein bisschen pathetisch werden, Tim. Ja. Glaubst du, es hat einen Sinn, dass jemand wie Hans Haas Corona nicht mehr aktiv miterleben musste? Ist das der Dank von Corona an die Lebensleistung von Hans Haas, dass er pünktlich, bevor dieses Aas, die Gastronomie, den Rest, weil du hast es ja überhaupt gar nicht mitbekommen. Bist wahrscheinlich höchst dankbar natürlich dafür, dass du...
Was meinst du, gesundheitlich, oder?
Nee, im gastronomischen Betrieb, dass er nicht miterlebt hat, wie es ist. Dass das Restaurant leer und geschlossen ist.
Ich habe schon noch miterlebt. Ein Jahr fast. Ne?
Ja? Wo ist die Kunde? Anderthalb Jahre?
Ja, es war ja im März letztes Jahr, ist doch rausgekommen. Da war ja noch...
Ah, stimmt. Ja, natürlich.
Das war für uns
schon. Okay, ich nehme alles zurück.
Du arbeitest mit aller Kraft.
Ich nehme alles zurück.
Ihr könnt euch jetzt unter
fiete-gastro.de für meinen Job bewerben. Ich nehme alles zurück.
Du hast doch gerade gesagt, 31.12.2020. Das ist ungefähr vier Monate her. Und die ganze
in der Ehrfurcht zu Hans und dir war ich kurz
und drei Dekaden Kochen wurde ihm so dermaßen genommen, das Abschiedsspiel und alles.
Das ist so,
Abschiedsspiel kommt irgendwie und der Gärtner hat vergessen, den Rasen rauszulegen. und richtig Tickets verkauft wurden auch nicht.
Ich hab's verstanden.
So, und dann sagst du, naja, dann wiederholen wir das halt irgendwann mal am Montagnachmittag um 14 Uhr.
Das ist doch gut jetzt.
Das heißt, es ging nach ihm spurlos vor, das Dankeschön. Das ist die größte Fickfrechheit von Corona. Einem Menschen wie Hans Haas, wirklich, und es war ein Gespräch bei uns allen, ne? Also wir haben viel drüber gesprochen, was für ein unwürdiger Moment das ist, weil irgendwie waren so alle, boah, das ist schon krass, und jetzt geht eine Legende, lebt Gott sei Dank, und wird nicht rausgeschoben, sondern es geht eine Legende, und wir dürfen nicht Danke sagen. Wir können dem ihm gebührenden Respekt zeigen. Das ist in unserer Branche, ist das ein Wow. Das ist ein, wir hatten jemanden neulich mal über Thomas Gottschalk geschrieben, das Denkmal, was sich auf den eigenen Kopf scheißt. So, weil er einfach nicht ganz genau weiß, in welchen Bereichen man vielleicht nicht mehr alles machen muss, sondern einfach bleibt die Legende. Und Hans trifft den Punkt, also den Nagel auf den Kopf und sagt, gut ist gut. Ich werde nicht mit 70 da noch stehen und nicht mehr können aber und nicht mehr da.
Ich habe dir schon vor Corona gesagt. Ich habe vorher schon gesagt, dass ich...
Aber wir haben alle hingefiebert.
Das ist
ein Gesprächsthema. Das ist so es ist, als wenn ich jetzt sagen würde, pass auf, nächste Staffel Kitchen Impossible vorbei. Abschied auf Raten. Also man bereitet das vor. Man schaut so ein bisschen, man guckt so ein bisschen. Und dann ist so, die letzte Sendung ist die vorletzte.
Mhm.
Das ist einfach so. Natürlich will man ein Farewell machen. Natürlich will man auch mal so ein Dankeschön an die Gäste. Die Gäste wollen Dankeschön. Hans Haas ist ja nicht nur ein Koch. Hans Haas hat Generationen, Dekaden, fachlich alles beantwortet und hat das Leben begleitet von vielen Menschen. Und ich glaube, das geht mehr darum als, was heißt es auf dem Teller? Sondern Menschen haben gestritten, gelacht, getrunken und wirklich, der Laden ist skurril gewesen. Bis zum Schluss. Also ich habe da manchmal mit sehr alten Männern aus München zusammengesessen, bis morgens um 3. Wir haben von Justin Leone, der Punk-Sommelier mit lustigem Sprachakzent oder mehr, unfassbare Weine getrunken. Wir haben gelacht. Es sind Menschen um 1 Uhr nachts da noch hingekommen, um einen kurzen Schnack mit Hans zu halten, kurz in die Runde reinzukommen, sind wieder gegangen. Das war ein Club. Also es war jetzt, und wir reden jetzt nicht bum bum auf den Tischen tanzen, sondern wir reden aber, was für ein schöner Treffpunkt und die Atmosphäre, die Kollegen, es ist schon, da geht schon was, muss man einfach sagen. So, und jetzt überlege ich deine Worte nochmal.
Gar nichts. Wie gesagt, also, genau.
Ja.
Ich gucke lieber dort auf das Päckchen.
Ja, ein Gastgeschenk.
Was Hans da am Start hat.
Das ist wirklich.
Oh, Quitte. Marille, Entschuldigung.
Das ist für dich und das ist für deine Familie.
Oh, Entschuldigung. Dankeschön.
Entschuldige. Für deine Familie, damit sie...
Auch noch.
Ja, klar.
Auch noch.
Und eins ist für dich, Sebastian.
Wollte ich gerade sagen, Sebastian ist ja mein...
Nein, habe ich schon.
Okay. Weil Sebastian ist ja nicht wie meine Familie, Sebastian ist meine Familie.
Ja, aber das hast du aber gar nicht. Und die Familie willst du nicht zu Hause haben.
Hast du jetzt... Kannst du nicht einfach sagen, wie schön?
Das ist aber schön, Tim, danke. Lustigerweise, auch das ist in den Lebenslinien, wurde das gezeigt.
Die Marille?
Wie sie das nachts machen. Dort ist eine Hektik in der Küche. Da wird nachts
du musst dir vorstellen, die Marille eingekocht. Also die Marille kommt entweder aus der Wachau oder aus dem Finchgau. Weil da geht es nur darum, die Frucht. Das ist alles andere kurz vergessen. Aus Frankreich das kannst du alles vergessen. Ja. Also.
Und warum?
Ja, die Frucht. Das ist einfach der Geschmack. Der Geschmack hast du, Wachau, Marille, das hast du nirgendwo so. Und Finchgau ist auch super.
Was ist es?
Ja,
die Süße, die Säure, die
Harte. Ja, genau. Ja, da ist nichts drin, außer Gelee-Zucker und sonst ist null. Und dann wird die 10 Minuten lang gekocht. Und da machen wir dann so am Samstag auf Nacht um 12, wenn der Service vorbei ist, haben wir dann so 1000 Kilo eingemacht. 1000 Kilo in einer Nacht bis um 8 Uhr in der Früh.
Freiwillig?
Ja, klar, freiwillig.
Ja, das sind unglaubliche Bilder. Du siehst in der Küche, die Köche haben ja zugeklebt mit Paketband. Schau,
das waren die Lebensmittel.
Ne? Ja. Die haben mit Paketband haben sie ihre
Arme zugeklebt. Du hast ja Handschuhe, weil die Sechs haben dann nur gerührt mit den Schneebesen.
Was hältst du denn
immer davon? Nur zwei Kilo,
ja.
Weil, damit die so eine Farbe hat. Schau,
ja.
Die ist jetzt
ein Jahr ich kann, alt. Ja. Ja.
10 Minuten kochen, weg, runter. Wenn du zu viel rein tust, 100 Liter oder was, bis die kommt. Bis die aufkocht, die Marille ja sehr schnell oxidiert und dann wird das alles grau werden. Und dann ist die Farbe Katastrophe.
Das ist zum Beispiel, Liebe zum Detail, 2 Kilo. Ich habe mich schon oft gefragt, bei Tomaten genau das Gleiche. Das Tomatensauce im großen Topf funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Mhm. Weil wenn die lange durchkocht, dann wird sie eisern. Was du gerade sagst, das ist so lustig, dass ich gedacht, Mensch, das funktioniert, ich mach so kleine Mengen, immer geil und dann versuche ich mal ein bisschen was vorzubereiten, nimm den großen und schmeckt wie Scheiße. Das ist dasselbe Ding, dasselbe Rezept. Aber wie lustig. Und du nennst es gerade so auf den Punkt. 2 Kilo. Fertig. Das sind so Rezepturen, an die man sich, und das kann man nicht, das lernt man nicht, das weiß, das erfährt man.
Und da ist nichts drin, da ist kein irgendwas anderes drin, Vanille, das braucht sie nicht. Ich sage, wenn eine gute Frucht ist, dann muss ich die, und indem, dass ich sie gescheit koche und richtig behandle, unterstütze ich sie am meisten, und dann brauche ich nichts mehr machen.
So einfach. Wie stehst du jetzt im Kontakt zum Tantris? Also, ist das ein Ex-Mitarbeiter, also ein Ex-Arbeitsplatz, oder tauscht man sich mit, wie heißt der Neue?
Der Hahn. Der Küchendirektor.
Genau.
Mhm. Ja, wir haben Kontakt und wenn er was braucht, fragt er. Ja. Ja.
Was wird sich da ändern in Zukunft?
Ja, viel. Es ist ja da ein Küchendirektor, ist der Herr Hahn. Und dann gibt es noch 2 Küchenchefs. Ja. Es sind ja 2 Küchen dann, habe ich schon gesagt.
Ach, 2 komplette Küchen?
Ja.
Ich dachte nur 2 Restaurants.
Dachte, nein.
Das ist wie bei dir.
Die eine Küche ist vorne, wie ich gesagt habe, ist Menü. Ja, und hinten gibt es alle Karten. Es sind 2 verschiedene Chefs.
Die haben sich eine Bullerei inspirieren lassen.
Da kratzt du dir aber auch im Hinterkopf, oder?
Warum?
Naja.
Nee.
Also wenn ich jetzt bin ich mal neu, ich darf das.
Nein,
ich bin da auch Gast. Nochmal, unerfahren. Jetzt denke ich so, ja geil, Tantris, ein Koch, 30 Jahre, hat er funktioniert mit einer fantastischen Küchenchefin. Und jetzt gibt's einen Küchendirektor und 2 Küchenchefs und 2 Restaurants. Warum?
Nein, aber das ist jetzt auch eine ganz andere Linie dann, denke ich.
Also was heißt anders? Was kochen die anders? Also verlieren sie so ein bisschen die
fangen ja auch ohne Sterne an, oder?
Ja, das weiß ich nicht, wie das.
Normalerweise nein. Normalerweise, also aber ich weiß nicht,
ob jetzt 2 Restaurants im Prinzip sind. Dann halt nur 1, 2 Sterne.
Naja, das weiß ich selber nicht, wie das dann.
Also normalerweise hat ja der Küchenchef das Restaurant hat den Stern, nicht der Küchenchef.
Ja.
Obwohl er immer wieder sich verantwortlich zeigt dafür. Das konnte man jetzt, glaube ich, sehr schön in der Übergangsphase von Thorsten Michel auch erkennen, aus dem helf mir schnell, bei Esbronn. Traube Thunberg.
Ja, ja.
Der war schon immer dort aktiv, aber er war nicht der Küchenchef, sondern es war der andere. Und dann ist Thorsten Michel reingegangen und dann gab es eben diese Vakanzzeit von wegen, währenddessen hatte der Laden die 3 Sterne und Thorsten Michel musste sie aber bestätigen. Musste sie sozusagen wieder reaktivieren. Ah, okay. Und das hat er damals geschafft. Ich weiß nicht, wie der Maschiner in diesem Jahr arbeitet, weil die meisten Restaurants sind jetzt ein Jahr geschlossen. Und ich gehe mal davon aus, dadurch, dass so Tabula Rasa gemacht wird, Konzeptänderung, komplette Küchenbrigade, Wechsel, Renovierung und neue Küchenaufbau, ist es eigentlich ein Neubeginn. Und dann wird das im derzeitigen Führer noch als 2 Sterne tituliert und dann gilt es, den zu bestätigen. Wann kommt der mal raus?
Ja, Michelin März. Kommt jetzt erst im März raus, ja, genau. Mhm.
Nach 30 Jahren geht Michelin. Du kennst doch alle da.
Wie?
Alle Tester, alle. Na, ach,
hör auf. Na, der ist doch in der Küche.
Ja, stimmt.
Nein.
Ich kenn,
nein. Was? Ich schwör das. Ich schwör's.
Kennt man die Nasen wirklich? Ich halte das immer für ein Gericht. Weil angeblich, ich weiß nicht, hatten wir, als ich in dem Sterneladen in Hamburg gearbeitet habe, gab es immer so eine Phase, die waren wohl immer zur selben Woche in Hamburg. Das hat sich rumgesprochen.
Ja
so.
Gut, aber die sind ja nicht blöd. Und dann
wollte ich gerade sagen, den anderen also das ist doch
nicht. Nein, das kannst du nicht. Nee,
pass auf. Ja. Und dann musste der Oberkellner immer raus auf den Parkplatz abends so. Und hat immer die Autos mit Karlsruher Kennzeichen. Also,
so. Ja, das ist ja heute.
Selten dämlich wäre
das. Wirklich selten dämlich.
Also heute, ja, das nein.
Dann würde ich dem Michelin einen Tipp geben, nur noch mit Autos mit Pinneberger Kennzeichen.
Ja. Also, nein, das glaube ich ist.
Ach schön. Toll, ich bin ein bisschen sprachlos, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Ich würde sehr gerne in incestösen Erinnerungen schwelgen, die, glaube ich, für die Zuhörer ganz interessant sind. Wenn du jetzt mich nicht kennen würdest.
Wer jetzt?
Du, mich.
Ich dich.
Ja. Ja. Und du hast die einmalige Gelegenheit durch mich Fragen an Hans Haas, an einen Spitzenkoch, definitiv. Zu stellen. Stell sie jetzt.
Naja, also mich persönlich würde tatsächlich jetzt mal interessieren, aber das ist dann auch eine halbe Frage auch an dich, Tim, was in Ordnung ist. Ist Hans am Ende des Tages der Handwerker in seinem Beruf, der er sein sollte, um so erfolgreich zu sein, ohne diese Nebenkriegsschauplätze, Talkshow, Kochshow, Fernsehshow? Also ist es vielleicht das, dass er bei seinem Leisten geblieben ist und so uneitel genug ist zu sagen, ich stehe nur für das, was ich mache, ohne jeglichen Nebenkriegsschauplatz.
Nee, ich würde eher das so vergleichen mit Schauspieler und Jan-Josef Liefers.
Ach komm.
Nein, aber was? Es ist meine ich überhaupt nicht böse. Ich bin wie Jan-Josef Liefers. Ich bin Schauspieler.
Ach so, meinst du das?
Und suche gleichermaßen außerhalb meiner Schauspielerei die Öffentlichkeit. Ja. Und gehe gerne in eine Talkshow.
Ja, aber das
und
ist probier, ja
auch und dann gibt es Schauspieler, die sagen, die Bühne mag ich gar nicht. Und die haben dann auch nichts.
Das heißt ja nicht, dass ich jetzt mich total dagegen werde, aber ja, einige sagen mal.
Schon.
Aber ich habe mich nie so drum gerissen.
Ja.
Verstehst du?
Ja.
Das. Und mir war schon wichtig, dass ich diesen Laden einfach hochgehalten habe. Das kann ich schon sagen, weil ich glaube, wenn ich da zu viel weg gewesen wäre, wäre es auch nicht so passiert.
Und warum genau willst du jetzt bei Kitchen nicht mitmachen?
Ja.
Das habe ich immer noch nicht verstanden.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
Ja. Jetzt weigern sie mich gar nicht mehr da.
Was denn? Wir fragen doch nur einfach mal. Ist doch eine Warum-Frage. Ist ja gar nicht, hat ja gar keine Tonalität, ist gar kein Vorwurf da drin. Aber einfach jetzt mal so die Strategie, der Laden, der pausiert ja sowieso gerade, wird auch in Zukunft
Ich glaube, dass Hans einen Exklusivertrag bei ProSieben hat.
Meinst du?
Jetzt für eine eigene Kochshow.
Ja.
Und die heißt dann, hast du sie noch alle? Ja. Und deswegen kann er nicht zu Kitchen Impossible. Irgendwie sowas wird das sein. Freunde, abschließend hätte ich noch eine Frage.
Was meinst du? Wenn ich sage, wir machen einen zweiten Teil Lebenslinie.
Ja.
Und während dieser Lebenslinie,
drücken wir ihn.
Machen wir ein Experiment. Herr Haas, also Sie kriegen eine Box serviert und da ist ein Gericht drin. Mhm. Und mal gucken, wie weit Sie kommen, das zu analysieren.
Das ist gut. Also mit ein bisschen Glück hört eine Redakteurin vom BR hier zu und meldet sich dann mal bei uns. Wir könnten Luki als...
Ja, du bist ja noch langsamer als ich. Wir tun so.
Ach so, ja, okay.
Oh Gott.
Ja, sehr gut.
Guck mal, Hans hat's verstanden. Ihr habt geflüstert.
Was soll das denn heißen? Der Hans sagte, dass er alles Paul Heberlin und Eckhard Witzigmann zu verdanken hat. Ja. Tim, gibt's sowas auch? Hast du jemanden, wo du sagst, dem oder der hast du alles zu verdanken, wer oder was du bist?
Habe ich schon oft gesagt, meinem ersten Lehrherrn Helmut Hellwig, weil er wirklich mit mir als Spinner genau das genommen hat. Also ich bin ein Großmaul immer schon gewesen, immer schon freche Schnauze, aufmüpfig, renitent, warum Frage gerne gestellt, aber ich war immer fleißig und hatte immer eine Leidenschaft und eine Demut, also und gar nicht so klein. Ich hatte eine laute Demut vor dem, was ich mache. Ich will stolz sein, ich will abends nach Hause gehen und sagen, ich habe mein Bestes gegeben. Auch wenn es manchmal nicht reicht, aber da ist, aber ich habe so, da, ich will mit mir erstmal grundsätzlich im Einklang sein. Und Helmut Ellwig hat das gesehen und hat mich gut an die Hand genommen, hat mich gut geführt, gut ausgebildet, mich gefördert, aber auch wahnsinnig viel gefordert. Also auch da, ich bin dann auch an meine Grenzen gekommen, aber nie drüber. Ich bin nur an die Grenzen. Und das ist ein ganz schmaler Grat, was sehr fein ist. Und er hat sich nicht alles bieten lassen, hat aber auch nicht alles sofort irgendwie niedergeknüppelt, nur weil da sowas wie ein freiheitlicher Gedanke war. Und kulinarisch für mich, den Glauben ans Kulinarische habe ich wiedergewonnen. Durch Gennaro Contaldo, weil ich war in der Spitze, ich habe diese Welt nicht verstanden, ich mochte die Hierarchie nicht, ich mochte dieses London im Ritz Hotel damals, da war eine relativ aggressive Stimmung und gar nicht gegen mich, das sowas akzeptiere ich immer, sondern das hatte viel mit Demütigung zu tun und viel mit Herablassen und das habe ich nicht begriffen. Und damals war zu Londoner Zeit eine harte Tonalität, auch ja Mosimann, wo ich auch hospitiert habe, etc. Es war nicht cool, es war nicht für mich als Mensch nicht geil. Und dann wollte ich ja aufhören mit Kochen. Ich habe gedacht, okay, wenn das die Welt der gehobenen, also der Ehrgeizgastronomie ist, dann ist das nicht meine. Dann muss ich mir was Neues suchen und wollte in London. Und dann habe ich ja bei Gennaro angefangen und Gennaro hat mir die Begeisterung fürs Fleischpflanzerl, das Kochen, die Leidenschaft und hat einen Unterschied endlich gemacht oder hat keinen Unterschied mehr gemacht zwischen Trüffel und einem, keine Ahnung, Champignon. So, für den war beides gleichwertig behandelt. Das eine war ein Produkt, das so eine Aromatik hat und diese Wertschätzung benötigt. Und das andere ist ein Produkt, was diese Aromatik hat. Und diese, für den war das egal. Der hat einfach nur wahnsinnig gerne gekocht.
Ist im Prinzip die für Hans Haas geclaimte Integrität, Reinheit und Präzision von der New York Times. Also richtig. Ist der Gennaro nicht anders im Prinzip
gewesen. In meinen Augen, total. Kein Blender, kein Fake-Koch, kein nichts. Einfach so, wir haben Grouse gehabt. Wir haben, also wir waren da auch in einem sehr guten Netzwerk und wir haben fantastische Produkte benutzt, die du so in keinem Restaurant gefunden hast und schon gar nicht in der Welt, in der ich bis dato unterwegs war. Also ich bin ein bisschen altbacken auch groß geworden. Eine Polenta, Alter, eine Polenta aufs Brett gegossen. Bis heute. Sensationell. Faule Hunde, die so eine vorgekochte Polenta nehmen, die ich auch nehme, wird nie dasselbe Ergebnis sein. Und wer das nicht versteht, eine Pasta al dente ist nicht eine Pasta, die sich noch gerade aufstellt. Eine Pasta al dente ist eine Pasta, die einen leichten Biss hat. Ein Risotto darf aussehen wie schon mal gegessen. Wenn du ein Risotto-Turm kriegst mit einer Jakobsmuschel, ein Stück Wolfsbarsch oben drauf und noch irgendwelche, dann ist das kein Risotto, dann ist es ein Reis.
So. Aber das finde ich übrigens, das muss ich jetzt an der Stelle mal sagen, weil es ist ja ein Podcast und die ZuhörerInnen sehen das ja nicht. Das war ganz interessant, dass Hans sofort dir beigepflichtet hat mit seinem Blick, was du gerade erzählt hast, was ja dann wirklich diese Hochkultur des Profikochs ist, zu wissen, ich weiß jetzt, wovon Melzer gerade redet. Toll.
Aber weißt du, was ich nur sagen wollte? Ich meine, ich glaube, was auch immer wichtig ist, dass man weiß, was man kann und was man nicht kann.
Ja.
Ich meine, das, was du machst, Sensation.
Ja.
Das kennen die nie im Leben.
Ja.
Das kennen die nicht.
Was meinst du?
Ja, aber so die
Reden, was kochen, machen,
reden und auch mit
gut aussehen.
Ja, das auch. Das kommt dazu nur. Das ist ja
seit
sowieso.
Seit neuestem gut aussehen.
Ja, ja.
Und nein, wo ist deine Brille heute?
Ich höre euch. Ja.
Wo sind deine Brille?
Ist schwindelig.
Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das erkennt und das jeder soll das machen, was er kann.
Ja.
Wichtig.
Dressing.
Ja.
Du bist zu Hause, kochst für deine Liebste.
Mhm.
Ich brauche dein Rezept fürs Dressing jetzt on air.
Welches?
Ein Dressing. Normales Dressing. Einfach Salatdressing.
Ja.
Ne Vinaigrette. Einfach jetzt ohne große Schnibbelei.
Ja, ja, genau. Ja. Also was ich immer bei mir zu Hause habe, ist eine Tomatenessenz. Ja? Das heißt, ich koche Dosentomaten. Das habe ich eben Dante immer gemacht. Hunderte von Kilo. Und dann koche ich die aus und passiere die dann. Ja? Da habe ich so eine Tomatenessenz.
Ja.
Das ist eine Grundbasis. Ja, das ist echt. Dann nehme ich Dosentomaten, gute Dosentomaten, mit Zwiebel, bisschen Knoblauch, Wasser drauf, Salz, Pfeffer, Zucker rein und lass sie kochen.
Ja.
2-3 Stunden oder länger. Ja. So, dann passiere ich das ab. So, dann gehe ich her.
Und das ist dann eine wässrige Flüssigkeit?
Ja, das ist so golden ist die dann.
Ja, okay.
Lass sie nur das Sieb fallen.
Ja.
Und den Rest nehme ich auch noch her, das tue ich dann nochmal einkochen.
Nichts weggeworfen?
Nein, nichts weggeworfen. Das ist sensationell in Ravioli. Also, dann tue ich den Fond, den tue ich dann, stehe hin und dann reibe ich der Crew eine frische Kartoffel, ganz feine Reibe.
Ja. Ja?
Und ein bisschen rein.
Ja.
So, dass ich eine leichte Bindung kriege.
Eine ungekochte Kartoffel.
Rohe. Und dann gibt es so eine leicht sämige. Das kannst du dann dirigieren, wie du es willst. Ja? Löffel rein und dann ist diese, hat diese leichte Bindung. Ja. Und dann gebe ich da ein bisschen Essig rein, ein paar Zwiebeln, Essigöl, Salz, Pfeffer.
Welches Öl? Welches Öl?
Kommt drauf an, Olivenöl oder ganz normales Öl. Wenn ich jetzt normales Pflanzenöl oder was, oder sonst so gutes Olivenöl natürlich, was du machen willst. Und dann hast du ein Dressing, das ist der Wahnsinn. Weil das, weißt du, dann schwimmt oben nicht das Öl auf.
Ja, genau.
Dann hat es eine leichte Bindung. Dann ist es zwar eine Cremigkeit. Ob das jetzt über ein Salat oder das magst mit Feldsalat oder ja.
Das ist, ich verstehe ja sofort, was er sagt, weil ich verstehe ja Kochen, ne? Mhm. Und Tomate ist Umami, ist
ja,
das ist eine Konzentration
du von purem Wohlgeschmack. Du hast eine Frische, du hast eine Säure und du brauchst nichts. Und deswegen, das habe ich immer meinen Schülern in der Kochschule gezeigt und jeder, ja, kocht es einmal. Das ist, da hast du was, das kostet nicht viel.
Bin total begeistert.
Und das kannst du eben mit Dosen, weil ich finde die Dosentomate gut. Die ist so lange am Baum, bis sie ganz reif ist. Dann kommt sie runter. Die Dose. Ja, es ist so. Nein, ja, die Dose auch. Nein, aber die Tomate und wird dann sofort verwertet, ja. Und sonst so frische Tomaten sind noch halb grün und die schmecken nicht.
Kartoffelkloß.
Da könnt ihr auch was sagen.
Ja, sag mal.
Es ist herrlich, dass ihr euch ohne Satz, sondern mit einem Wort versteht. Kartoffelkloß. Was meinst du, Tim?
Wie geht ein fluffiger, flaumiger Kartoffelkloß, okay, der nicht chewy zumacht und der nicht wabbelig, weich, wässrig
ist? Also da bin ich, ich darf das eigentlich gar nicht sagen, aber da will ich mal drauf kommen. Also du machst die meisten, macht man sie ja halb-halb, nicht? Halb gekochte, halb rohe, ja, dann drückst du die aus und dann tust du das Wasser weg und dann bleibt die Stärke übrig. Bis ich irgendwann drauf kommen will, das hat mich immer schon gestört und dann manchmal hat es funktioniert, manchmal war es nicht so. Ich gehe her, reibe die Kartoffel ganz fein. Mhm. Ganz fein auf einem feinen Sieb. So, jetzt koche ich mir ein Kilo Kartoffel und koche nochmal so auch dreiviertel Kilo oder ein bisschen mehr von den rohen. Mhm. Reibe ich. Mhm. Und dann gebe ich ein bisschen von dem Hakoweiß dazu, das ist also Kartoffel, damit es nicht grau werden.
Ja.
So, und jetzt ich tue das jetzt nicht auspressen, sondern nehme eine Pfanne und tue einfach diese Kartoffelmasse da rein. Und brenne die so lange ab, bis sie wird wie ein Kleister. Das wird richtig fest. Ja. So. Und das gebe ich dann unter die gekochten Kartoffeln drunter. Dann gebe ich vielleicht noch einen Löffel Kartoffelmehl dazu, Salz, Pfeffer, Muskat. Und dann kriegst du einen Knödel, der ist sowas von glatt und sowas von fluffig. Da haben wir.
Menge 1:1.
Ja, ungefähr. 1:1 ist gut. Und so 1 bis 2 Kartoffel, so Kartoffelmehl dazu noch.
Mehlig festkochen, was machst du? Vorwiegend?
Vorwiegend festkochen.
Vorwiegend.
Ja, genau. Und das ist wirklich, das ist echt, das musst du mal probieren. Und das musst du abkochen, bis, das klebt dann unten am Boden ein bisschen an.
Ja.
Das tust du dann sauber machen. Ja. Kein Öl, nichts rein. Nur, das ist
für die Leute, die genau verstehen, was er meint, also nur vom Ding ist wie Brandteig. Also
wie Brandteig. Du brennst es ab.
Genau, also man hat eine Masse und die wird halt klosig und fühlt sich aber eigentlich wie so ein schöner Teig schon fast
weil an. Weil da geht die
Stärke.
Die Stärke bleibt drin und das Wasser geht raus. Und dann habe ich eine, das ist eine Masse dann, das ist der Wahnsinn, wenn das dann mit dem Gekochten vermischt wird, das dann.
Und jetzt eine Frage, weil wir haben da neulich viel drüber diskutiert. Hollandaise.
Mhm.
Hollandaise für die Leute zu Hause jetzt zur Spargelzeit.
Ja.
Wo du sagst so, damit, weil ernsthaft, wir sind in einer Generation, die Tomi für Hollandaise halten.
Ja, genau.
Und das kann es nicht sein. Ja. Also man wollte mit mir diskutieren, ob die Hollandaise ist doch keine Hollandaise, weil jemand Tomi kann.
Hollandaise ist ja eigentlich, macht jeder oder die meisten, wenn so einer macht. Außer Tommy, das Backsel aufschneiden. Tut man es ja meistens über Wasserbad, oder?
Ja.
Ich gehe her, also ich nehme jetzt zum Beispiel, da nehme ich jetzt auch ein bisschen, normalerweise klassisch magst du ja diesen Zwiebel und Weißwein und so, kannst du ein bisschen machen. Aber ich nehme jetzt auch wieder was von dieser Tomatenessenz.
Mhm.
Ja. Gib einen Schuss Wein rein oder irgendwas.
Mhm.
So, dann nehme ich 3-4 Eier.
Mhm.
Gib die Tomatenessenz rein, ein bisschen.
Mhm.
Und geh voll auf den Herd.
Mhm.
Voll. Ich, kein Wasser, aber ich schlag das auf, wie das Fass bis zum Kochen.
Okay.
Und dann bindet es so und dann ab und zu wieder wegziehen, weißt du, du musst das, das ist fast kurz vorm Kochen. Und wenn es einmal auf, macht er nichts. So, und dann tust du es runter und dann leerst du die Butter rein. Und die Butter nicht klären, ich verstehe das sowieso nicht, warum klären, ja.
Macht sich mir auch nicht auf,
ja, aber. Ja. Einfach die Butter zu laufen lassen und die Butter rein. Und die steht dann, die kostet noch 5 Stunden immer noch. Ist die immer noch perfekt. Dann schmeckst du es ab mit Salz, Pfeffer.
Wo steht die?
Neben dem Herd.
Neben dem Herd, ja, ein bisschen.
Und wenn du es brauchst, dann gehst du nochmal drauf. Machst es wieder warm. Die fällt nicht zusammen.
Und wenn jetzt jemand beim, ich sag mal, beim Anschlagen von dem Eigelb direkt auf der Herdflamme Rührei macht, was dann?
Ja, dann ist es zu spät. Dann kannst du auch nichts mehr machen.
Also wir reden von
einem schönen... Du kannst es dann schon noch mal ein bisschen retten, wenn du spürst, dann ist ein Schluck von kalten Fond dazu oder was, dann kannst du es schon retten. Aber du darfst wirklich draufbleiben. Mhm. Und das ist ja auch so ein... Der Hebelin, der Marc, hat einmal... haben wir im Hangar gekocht, ich habe es ja schon von drüben kennt, und da hat er einen Sabayon geschlagen, den Klassiker, wo er diesen Pfirsich macht mit dem Sabayon. Hm? Da haben alle, das hat fast gekocht. Der Marc, das war ein Sabayon, das ist unwahrscheinlich. Ja, da haben alle geschaut, haben gesagt, das gibt's nicht. Hm? Das war eine Sensation. Ja.
Merkst also, du, so vom Charakter, wie vom Gesicht und allem, warum man dem so, also jeder sollte so einen Haas auf dem Sofa haben. Nein, weil man sieht es natürlich jetzt nicht, aber der Körperspannung, Gesicht, alles, das Strahlen der Augen, wenn
über
Kleinigkeiten
redet. Ja, weil ich finde, wenn sowas, so wenn man, wie du das sagst, der Holländer, ist eine gute Holländer zu machen, da hat doch jeder ein Problem. Das Problem ist, wenn du die Eier zu wenig heiß sind, dann bindet's nicht. Dann gibst du die Butter zu und dann läuft's weg. Mhm. Oder? Stimmt's? Mhm.
Total. Ja. Total.
Du darfst es richtig auf dem Ofen drauf und dann nimmst du diesen Topfbesen, kein Schneebesen, der Topfbesen, was unten im Boden wird, weißt du? Diese.
Aber es ist halt so schön, weil du gehst genau anders ran. In der normalen Welt, wenn jemand in Holland das erklärt, oh, du musst aufpassen, dass es nicht zu heiß wird. Mhm. Und du sagst ganz im Gegenteil, es darf nicht zu kalt sein. Und damit sind die Leute mutiger und vermeiden den wesentlichen Fehler, nämlich kaltes Eigelb. Und dann bindet's nicht. Und das finde ich halt ganz spannend, so in der ganzen Didaktik, weil das Größte, was passiert, oh, das kann das ausflocken.
Weil wenn du's
okay, dann flockt's halt auch mal neu.
Aber du kannst es noch, aber wenn du es zu wenig, wenn über Wasser war zu wenig heiß ist, dann bindet es nicht, verstehst? Okay. Und dann gibt's die Butter zu und dann ist weg.
Ja.
Und dann kostet es halt immer, dann ist weg.
Hast du eigentlich einen Instagram-Account oder irgendwie sowas?
Was ist das? Ich kenne das nicht.
In Internet.
Nein. Also pass auf.
Ja.
Ich
fahre jetzt wieder ein.
Ich werde jetzt kurz aus dem Nähkästchen plaudern, was das Thema Social Media oder Internet angeht. Ja. Hans und ich hatten WhatsApp-Kontakt. Hm. Damit ist Hans weiter als du.
Viel weiter.
Das ist doch süß, oder?
Ja.
Oder soll ich es nicht erzählen?
Doch, natürlich. Erzähl Haus raus.
Also pass auf.
Verstehst du Haus raus?
Ja, sehr gut. Ne? Pass auf. Und Hans schrieb mir dann heute, Servus Maus, ich bin jetzt in Berlin. Nächste WhatsApp, sorry.
Hab ich ihm geschickt. Scheiße. Der war kurz vorher dir geschrieben. Heute.
Ja. Mir hat voll genau kurz geschrieben. Er sagt so, ja gut, ich freue mich auch auf dich. Mein Kater.
Schön, zwei Fehlinformationen.
Wenn ich das daheim erzähle, dann...
Zwei Fehlinformationen, du bist nicht in Berlin, du bist in Hamburg.
Ja. Das kommt auch noch dazu. Von München, das ist der Passau, ne?
Ganz toll. Liebe Videohörer, wirklich an der Stelle, das ist ein Ehrenmoment.
Ehrenpodcast.
Ein Ehrenpodcast heute. Da ist wirklich ganz groß. Ich weiß auch, wie lange man an dir rumschrauben muss. Ich würde ganz gerne den öffentlichen Druck auf dich noch erhöhen.
Kitchen Impossible,
weil ich glaube, viele Leute würden sehr gerne wissen,
ich glaube das auch.
Dann waren sie gerne.
Die wollen den jetzt ja auch sehen.
Nein, die wollen ja auch ein Gesicht zu dieser schönen Stimme
zeigen.
Zu dieser
brillanten
Analytik und diesem Ganzen drumherum. Und ich würde ja sagen, und weißt du was? Hinter all dem würde ich dir auch noch so, ich sag mal, eine extra Portion Menschlichkeit verleihen, wenn du denn halt wie die meisten gegen mich verlierst. Also das ist nicht nur eine Legende, sondern es ist eine menschliche Legende. Ja. Das muss man auch sagen.
Kommt auch noch dazu.
Das ist natürlich relativ gesetzt, weil, also ich sag mal so, in München sagt man, nee, der Hans Haas will nicht, weil der hat Angst.
Der Schiss.
Der hat Angst.
Ja, klar.
Der Schiss.
So. Klar, der Schiss.
Er ist ein großer, aber
wir sind die Größten. Eckhardt war auch noch nicht da.
Was?
Eckhardt Witzigmann war auch noch nicht da?
Das kann ich nicht machen.
Kannst du nicht machen?
Nein, kann ich nicht machen.
Du musst vorher fragen. So hat es ja der Hans beim Eckhardt auch gemacht. Er hat vorher gefragt, wäre das okay, wenn ich ins Tantris gehe? Und da hat der Eckhardt gesagt, ja. Und jetzt?
Okay. Sehr fragen. Schön. Vielen Dank für die tolle
Marienmarmelade. Ich habe die letzte Frage an euch
beiden. Bitte.
Die Frage an Hans ist, Hans, wie sehr wirst du der Gastronomie fehlen? Und die Frage an Tim ist, Tim, wie sehr wird Hans der Gastronomie fehlen? Wer möchte zuerst antworten?
Hand.
Ja, Hans. Das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen.
Doch, das
Nein, das kann ich nicht sagen, weil ich meine, ich glaube, ich habe das, was ich habe vielen was gegeben und ich glaube, das lebt schon ein bisschen weiter in meinen Schülern, glaube ich, dass sie diese Küche schon ein bisschen hochhalten und vor allem auch die Sigi und ja, viele andere auch. Und auf das freut mich, ja, dass ich da was weitergegeben habe. Ja.
Tim, wie sehr wird jemand wie Hans Haas der Szene, der Gastronomie, der Koch und Köchin in Zunft fehlen?
Also ich glaube, das ist wie in einer Familie. Es gibt immer Opas, aber es gibt immer Großväter. Also ich fange nochmal an. Das ist eigentlich wie in so einer Familie. Ich glaube, es gibt Familienoberhäupter und es gibt Väter und Opas. Mhm. So, und Hans und die Generation sind die Familienoberhäupter. Die haben sozusagen Dynastien gegründet und jetzt liegt es einfach nur an der missratenen Brut, die danach kommt, ob da ein Erbe angetreten wird oder ob die Kulinarik inzwischen nur noch verfickt und versoffen wird. Weißt du, was ich meine? Also da ist der Boden ist gesetzt für eine langlebige, über noch viele, viele Jahre andauernde Wirkung auf das Schaffen. Und ich bin mir relativ sicher, manchmal muss auch Platz gemacht werden, damit eben die Jugend nachrücken kann und,
genau
einen Raum, und einen Raum einnehmen kann. Und wenn ich jetzt die Jugend, dann meine ich natürlich Menschen, die mal bei Hans gearbeitet haben und die jetzt vielleicht dann auch die Rolle einnehmen. Also wo Lücken entstehen, wird's aufgefüllt. Ist die Geschichte, das ist wie in einer Familie, die Geschichte wird immer weitererzählt. Also ich glaube, wir werden auch in 100 Jahren noch über Menschen wie Hans reden. Definitiv, wir werden auch über jemanden wie Bocuse reden, wir werden auch über jemanden wie Eckart reden, wir werden, es gibt Namen, die werden immer bleiben und
wir reden auch über dich.
Und ich, ja,
genau so ist.
Na gut, ich wollte sagen, in 100 Jahren stimmt nicht, aber in 50 Jahren rede vor allen Dingen ich noch über mich.
Also, ja, aber in 100
da kann ich Brief und Siegel drauf geben. Das Ding wird nicht so schnell verstummen. Also, wenn es keiner mehr tut, ich sorge dafür. Und ich mach das so wie dieser eine Schotte, der sich hat beerdigen lassen.
Voll, du hast eine Rede vorbereitet über Fernsehen, die am Grab dann.
Ja, nee, aber hast du das mitgekriegt?
Ja.
Der wurde beerdigt und irgendwann und hat das abgesprochen mit dem Pastor und der Sarg ist schon unten in der Grube.
Und er spricht.
Und dann klopft es so und sagt so: Hallo! Hallo!
Ja, das würde
passen. Ist ganz schön dunkel hier. Hallo! Lass mich raus. Ein erster Schockmoment. So. Und dann hat die ganze Familie gelacht, weil er gesagt hat, Alter, ich will auf meiner Beerdigung dabei sein. Und ich werde
aber das ist wirklich ein mieser Schockmoment. Ja? Die Mutter kriegt einen Herzinfarkt und ist auch tot.
Und genauso werde ich sein.
Als Hologramm wirst
du. In 100 Jahren bereite ich jetzt meinen eigenen Piraten-Podcast-Sender vor, der dann immer sozusagen Störfrequenzen übernimmt und einfach für eine halbe Stunde immer auftaucht. Mhm. So, und da werde ich dann im Wesentlichen über mich noch.
Hui bui, das Schlossgespenst reloaded.
Ja. Also das Erbe wird angetreten, es wird weitergehen, die Geschichte wird weiter erzählt. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, aber es werden auch neue kommen. Das muss man auch sagen.
Ja, ist ja gut, dass neue kommen.
Meine ich, ne?
Weil ich finde ja auch, weißt du, was auch gut ist, dass man sagt, okay, auch ist wichtig, dass man mal loslässt und sagen, auch andere wieder Chance haben.
Komplett.
Ja. Und also, ich finde es auch im Dann ist gut, jetzt ist eine andere Generation, alle Dinge, das passt
ist auch, solange die alten Männer da sind. Das meine ich jetzt nicht unhöflich. Ja. Ich soll nicht mehr despektierlich sein, ich habe dir unhöflich. Solange die da sind, werfen die auch Schatten. Und es ist, wo Schatten ist, steht man manchmal auf dem Schatten. Und es ist gut, wenn dann auch mal die Sonne freigestellt wird, damit andere Leute so einen Schatten werfen können.
Genau so sehe ich es auch. Und das ist ja, glaube ich, gut so. Und es passt euch so, wie es ist.
Ja.
Ja.
Sehr gut. Tim, vielen Dank. Lieber Hans Haas, ganz herzlichen Dank. Das war, ich glaube, wir haben Tim heute eine sehr große Freude gemacht.
Eine sehr große Freude.
Mir auch.
In diesem Sinne, bleibt gesund, alle beide. Und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war...
Und Zuschauen. Also wer ein Gesicht zu dieser Stimme haben will, Zuschauen in der 2022er Staffel von Kitchen Impossible.
Ja,
ich will da nicht vorgreifen, aber eben gerade...
Kitchen Impossible ist nothing.
Eben gerade hat er zugesagt. Eben gerade.
Das ist es.
Und das hat nichts mit dem kleinen gebrochenen Finger zu tun.
Nein, definitiv nicht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
Danke.
Schön.
Haben wir große Freude gemacht.
Grüße nach München.
Jo.
Schön.
Danke.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt gemacht. Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.